Du steigst heute in Köln zu uns in den Besenwagen und wir nehmen dich mit auf die idyllische Reise den Rhein aufwärts. Du erlebst viele landschaftliche Eindrücke entlang des großen Stroms, bis wir am Bodensee angekommen sind, dem heutigen Ziel unserer Kaffeefahrt. Dort laden wir unseren heutigen Mitfahrer zu uns in den Besenwagen, MVP mehrerer Grand Tours für sein Team und der dazugehörigen Voicemails hier im Besenwagen, unser Niki Merkel. Danke fürs Einsteigen schon mal. Schnall dich an. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meine Andi Stau.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, der Anlass ist leider der Winter, aber heute mal wieder Gonzo-Time im Besenwagen. Gonzo, der Radbekleidungshersteller unseres Vertrauens. Und ja, es ist nun die Zeit gekommen, wo wir uns alle ein bisschen winterfest machen müssen. Keiner kommt dran vorbei. Rolle ist zwar ein Ausweg, aber geht jetzt auch nicht die ganze Zeit, meiner Meinung nach. Also habe ich für euch heute, oder wir haben für euch, eine besondere Empfehlung aus dem Hause Gonzo, wurde mir hier übermittelt, nämlich die Road Jacket Softshell. Und Andi durfte die schon testen.
Ja, tatsächlich ist Rolle ja auch hier überhaupt keine Option und man hat mir die Jacke freundlicherweise mal zugeschickt, allerdings in Größe L, was ja sehr schmeichelhaft war von den Jungs aus dem Hause Gonzo, aber hat mir nicht so wirklich gepasst und wem habe ich die dann vermacht? Natürlich meinem Vater und der ist auch hellauf begeistert. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist eh so ein bisschen eine kleine Frostbeule geworden, fährt also jetzt diese Jacke auch schon bei den Temperaturen gerade und ist einfach vollkommen überzeugt. Auch ein großer Preis-Leistungs-Fan. Das Ding kostet ja im als UVP, glaube ich, 149,95. Aber das können wir ja noch besser hier im Besenwagen.
Das können wir unterbieten, ja. Kurz nochmal zu den Hard Facts zu der Jacke. Hochwertig Softshell aus Italien. Je nach Base Layer könnt ihr die auch bei tieferen Temperaturen als zurzeit fahren. Also ich würde sagen, oder uns wurde zugetragen, bis unter Null, wenn du dich gut genug darunter ausrüstest. Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, keine Frage. Zwei Wege Reißverschluss, immer auf jeden Fall bei jedem Radkleidungsstück, mega wichtig. Drei Taschen auf dem Rücken, reflektierend. Und wenn du es wirklich hardcore willst, so habe ich es für Wilma zum Pendeln bestellt in Safety Yellow. Und ich habe es eben schon gesagt, wir brauchen eigentlich hier gar nichts sagen bei dieser Werbung, wenn wir unseren Rabattcode euch übermitteln. Der ist nämlich wie gewohnt Besenwagen, alles groß geschrieben und ihr bekommt 30% unter anderem auf diese Jacke. Und dann würde ich doch sagen, da besteht keine Frage mehr, da zuzuschlagen. Wer das nochmal nachlesen will oder die Seite nicht findet, was eigentlich ausgeschlossen ist, der geht in unsere Shownotes. Und ich habe wie versprochen erstmal Feedback für uns und zwar nicht Feedback letzte Folge, sondern ich glaube schon 2 oder 3 Folgen her. Aber Andi, du hast die Frage aufgeworfen in unsere Hörerschaft rein. Ich muss aber nochmal nachfragen. Max Walscheid, wie lang kannst du eigentlich 7 Watt pro Kilo fahren? Ich habe dann nochmal nachgehakt und Antwort bekommen. Die Antwort lautet wie folgt. Hab im September oder Oktober den Komm an meinem Hausberg, dem Geißberg, geholt. Das war knapp 600 Watt für 5 Minuten. Und selbst das ist schon unter 7 Watt pro Kilogramm. Ich habe da nochmal nachgerechnet und 600 durch 7 geteilt. Da kommt 85, irgendwas raus. Das ist dann auch die Antwort darauf.
Also es ist mehr als 85 Kilo, sagst du?
Es ist, ja, also sagt er.
Ja klar, der wiegt wirklich über 90 Kilo.
Ja gut, aber der ist auch 3 Meter groß. Der darf auch über 90 Kilo
wiegen. 3,10 Meter, glaube ich.
Ja. Also du bist ja schon 2,75 Meter und ich glaube, er ist noch ein bisschen größer als du.
Der ist auf jeden Fall 3,10 Meter, ja. Das ist absolut richtig. Ich interessiere mich jetzt sehr stark für diesen Allgemeinteil-Eintrag Paul Zigaretten.
Ja, also ich war am Sonntag auf einer Veranstaltung, wo wir mit Carmo auch Sponsor waren. Das, wie hieß das, Takeover-Rennen in so einem Parkhaus bei euch in Köln. Und da waren eher jüngere Radfahrende am Start, also Frauen und Männer. Ich sag
also
mal so,
jünger
ich,
als du.
Ja, also ich habe auf jeden Fall den Schnitt nach oben getrieben. Und was mir da aufgefallen ist, also erstmal schön zu sehen, dass Radsport cool zu sein scheint. Also so wie die da alle waren, und also welche Leute auch da waren, die hätte ich gerne damals auch bei Radrennen zu unserer Zelle an die gesehen. Aber bei uns waren eher ältere Herren da oder Väter. Manchmal auch beides das eine, das gleiche. Und da war eher sehr junges Publikum, war schön zu sehen. Aber was mir da wiederum aufgefallen ist, Rauchen scheint wieder ein Ding zu sein. Also das war echt krass, weil... Hey. Also ganz ehrlich, ne, die sind vom Rad runtergestiegen und ohne Mist eine Downjacke angezogen, weil war schon kalt in dem Parkhaus. Und das Nächste, was die gemacht haben, ist halt eine Fluppe an. Und dachte ich, jo, also Andi wird's feiern. Einmal wahrscheinlich rein, weiß ich nicht, so rein stilistisch denkst du, cool, keine Ahnung. Aber ich war dann doch schon überrascht, dass ich das bei mehreren gesehen habe und dachte, okay, also das ist anscheinend wieder so ein Trend.
Ich frage euch jetzt mal, ich sage
Paul, diese Entwicklung gibt es schon länger, aber da du nicht so oft auf solche Veranstaltungen gehst, beziehungsweise mehr auf dem Fahrrad sitzt, ist schon länger zu erkennen, sagen wir mal so. Aber bin nicht pro Raucher unbedingt.
Aber das ist, also so generell ist mir das natürlich aufgefallen auch schon so, weil also ich sehe ja auch junge Menschen auf der Straße, das höre ich mich wirklich alt an und da sehe ich ja auch, es wird wieder mehr geraucht. So im mittleren Alterssegment, wo wir unterwegs sind, da vaped man ja ganz gerne und fährt einen Pickup-Truck. Und die machen sich halt eine Fluppe an, wenn sie vom Rad runtersteigen. Und das war, ja, wie gesagt, interessant.
Was hattet ihr an, als Rauchen zuletzt richtig in war? Ich sag jetzt mal nur, weil ich die Woche auch mit einem Kumpel darüber geredet habe und dachte, das könnte man heute, wenn ich heute 17 wäre, einfach genau wieder so anziehen. Ich hatte an Homeboy-Baggy, Helly-Hansen-Jacke und jetzt sind ja auch wieder so Skaterschuhe in so East Custom oder DVS mit so Fat-Laces, so ultra übertrieben fette Schuhe unter dieser Homeboy-Baggy und dann mit 17 wahrscheinlich noch so ein East-Pack an. Was hattet ihr an?
Genau diese mag alle nicht. Ich hatte Diggis oder Carhartt-Pullover, Hose South Pole oder...
South Pole hatte ich auch eine.
Ja, vor allem South Pole.
Aber nicht die glitzernde, oder? Hast du die?
Nee, da stand hinten nur South Pole groß drauf.
Ja.
Und dann Ednis spricht man es aus, in der Schuhe. Mhm. Meistens hat er dafür nicht gereicht, deswegen ging es zu Deichmann und da gab es dann die Kopie. genau, das war so mein Outfit und ich hätte es einfach alles behalten sollen, weil das könnte ich jetzt schön auf Vinted schön hoch verticken. Weil das Zeug ist begehrt, ey.
Auf jeden Fall. 17 Stussy-T-Shirts wäre Gold wert heute.
Und bei den Mädchen ist ja gerade so Miss 60-Hose und Tanga muss so leicht rausschauen. Und das ist auch genauso wie bei mir in der Schulzeit.
Was hatte ich denn an?
Wie bei mir.
Ich hatte Miss 60-Hose und Tanga an mit 17.
Und Buffalos, ne?
Nee, ich glaube, mit 17 bin ich gerade so weg von den ganzen Sachen, die ihr aufgezählt habt. Ich glaube,
du warst ja 17, als ich dann 19 war oder 20.
Ja, du bist ja. Das war deine
Kopfzeit. Genau, ich bin ja das Küken hier. Ich bin ja das Küken.
Genau.
Du siehst am ältesten aus, bist aber der Jüngste.
Ich glaube, ich habe dann so schon zu dem Kleidungsstil gewechselt, den ich heute trage.
Das ist gut, das ist respektabel.
Und
es gab auf jeden Fall noch ein paar Ausrutscher, so, sagen wir mal so.
Ja, die gab es bei vielen, dafür gibt es auch ausreichend Beweis, aber dein Kleidungsstil würde ich als Kölner Kleidungsstil bezeichnen. Du siehst aus wie ein Kölner.
Ich sehe aus wie ein Kölner.
Ja, hochgerollte Beanie, wie du es jetzt gerade auch auffasst. Mhm. Also Kölner haben so einen bestimmten Kleidungsstil und du bist ein Kölner. Man sieht es einfach. Das siehst du vielleicht als Kölner nicht.
Nicht so plakativ auf jeden Fall.
Genau, weil die Leute um dich herum sind, deswegen fällt es nicht auf. Aber wenn man jetzt so
nicht
aus Köln kommt, da
abends hinfährt, da fällt es auf. Ihr hängt halt in Düsseldorf ab. Da ist man ein bisschen plakativer unterwegs.
Da ist man plakativer unterwegs auf jeden Fall.
Ja, aber...
Aber zum Thema kleidungstechnische Ausrutscher ist doch die perfekte Überleitung hier ins nächste Thema. Cape Epic 2.0.
Cape Epic 2.0. Ach so, ja. Eigentlich hätte ich eine andere Überleitung gehabt. Ich bin ganz überrascht, dass
das Paul auch noch hier bringen.
Ist und nicht in Südafrika. Da ist doch einer beim Gravel-Rennen im deutschen Meistertrikot durch die Gegend gefahren. Dachte ich mir, hä, Paul, was machst denn du da in Südafrika?
Ja, ich dachte es auch ganz kurz. Ich habe da mal morgens hab ich aufgewacht und mal kurz geguckt, ob ich auf Düsseldorfer Boden aufwache oder irgendwo in Südafrika. Aber nee, es war dann doch Düsseldorf. Aber ist ja schön, dass es mein Trikot auch nach Südafrika geschafft hat.
Also, wir lösen auf. Andreas Seewald, absolute Mountainbike-Marathon-Legende. Ich glaube, zweifacher Ex-Weltmeister Mountainbike-Marathon. Ist letzte Woche 7-tägiges Etappenrennen zum ersten Mal ausgetragen, Gravel Burn in Südafrika gefahren. Ist von dem Ex-Veranstalter vom Cape Epic, deswegen sind natürlich die Parallelen relativ leicht zu ziehen, aber ist ein anderer Modus. Und Andreas Seewald halt am Start und hat so ein Trikot, ich weiß nicht, ob das sein Standard-Trikot ist, für mich sieht das aus wie so ein alle Meistertitel, die er jemals hatte, gefeatured-Trikot. Also es ist auf jeden Fall deutsche Brustring, deswegen, also er ist amtierender Marathonmeister, denke ich mal, wird er so gut wie jedes Jahr, ist so unschlagbar. Zum Leidwesen von meinen Freunden Lukas Baum und Georg Egger. Aber er ist eben nicht Gravel-Deutscher Meister. An den Ärmeln sind noch die Weltmeisterstreifen dran, so von seinen Weltmeistertiteln, auch nicht im Gravel eingefahren. Kann man jetzt gibt unterschiedliche Bewertungen. Wurden auch eingereicht.
Ja, ich habe dann so eine minimale Recherche betrieben und dachte auch, dass er vielleicht noch so ein Trikot hat. Also er hat auf jeden Fall mehrere Trikots, wenn er also im Instagram-Feed sieht. Aber ja, mei. Ist halt so, gab ja auch einen kleinen Bericht von dem Rennen bei Tagesthemen, glaube ich, bei Tagesschau. Da hätte es mich jetzt schon geärgert, wenn er bei dem Beitrag vorgekommen wäre in einem deutschen Meistertrikot. Da hätte ich dann schon nicht ganz so lustig gefunden, also, weil das ist er halt nicht, aber...
Ja. Da hätte man dann vielleicht bei dem Interview, was 1:1 mit Lukas Baum geführt wurde, da hätte man dann zum Beispiel zu einem Gravel-Rennen, weil es war ein Bericht zu Gravel auch tatsächlich in den Tagesthemen, hätte man dann nicht Mountainbiker einblenden können, sondern ex-deutscher Meister Gravel vielleicht zum Beispiel.
Ja, richtig. aber ja.
Vielleicht hat Andreas Seewald schon so viele Titel gewonnen, dass er einen Überblick verloren hat. Das könnte natürlich auch sein. Weil, also seine Insta-Bio ist schon ganz schön unübersichtlich, muss ich sagen. So viele Goldmedaillen und Jahreszahlen. Aber ja, macht man nicht in anderen Disziplinen, die Meister-Trikots und so fahren. Bitte mal alle jetzt auf das Profil gehen von Andreas Seewald und zuspammen. Paul Voss, deutscher Meister.
Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich es nicht ansprechen wollte, aber Andi und Basti wollten es ansprechen, da springe ich natürlich dann auf den Wagon drauf.
Stimmt überhaupt nicht. Wir wurden geflutet. Wir wurden geflutet mit Feedback. Du und wir auch. Das ist
echt, der Feedback dazu bekommen.
Ja, natürlich.
Ja, ich wurde aus, also ja, ich habe aus dem
Serviceleistung
auch Nachrichten bekommen. Es ist Serviceleistung. Ja, gut. Vielen Dank für den Service.
Ja, sonst haben wir dazu nicht viel zu berichten.
Nee.
Hört man dann bei Outside vielleicht irgendwann einen Tatsachenbericht. Gehe ich von aus. Zum Gravel Burn. Ja, ich wollte nur mal sagen, Freitag machen wir SRAM Ride.
Ihr könnt leider Düsseldorf, nicht mehr kommen, aber
Düsseldorf schön, Abfahrt, ja, also das. Ich habe mir noch so ein bisschen Sorgen gemacht irgendwie, als ich da mit unseren Partnern gesprochen habe und meinte so, wollen wir das Freitag oder Samstag machen? Und die meinten so, Samstag ist das Büro zu, wird dann schwierig, also Freitagmittag wäre top. Und ich so, boah, auf Freitagmittag im November, ob wir da halt auch so viele Leute zusammenkriegen. Ja, hat irgendwie, glaube ich, Minuten gedauert dann am Ende. Und es gibt nur Warteliste noch leider. Würde mich freuen, wenn wir mehr Plätze hätten, aber... Dieses traumhafte Ereignis. Ich freue mich auf die Leute, die kommen.
Ja, Andi freut sich auch und ich freue mich auch.
Ich kann endlich meine 26er Saison starten.
Ja.
Mit was für Material kommt ihr? Also es ist ja Straße. Alles, es gab Verwirrung ein bisschen. Es ist auf jeden Fall als Straße ausgeschrieben. Es ist auch eine Straßenroute.
Ja, dann halt offensichtlich mit
Also kannst du auch mit dem Gravelrad kommen. Das ist so Social Tempo. Das wird reichen.
Ja, ich probiere gerade ein bisschen neues Material aus und es sind unterschiedliche Räder, deswegen muss ich mich jetzt entscheiden, mit welchem.
Was probierst du denn aus?
Na, Sattel und Schuhe. Der Sattel ist am Straßenrad, Schuhe habe ich natürlich dann dementsprechend an meinen Füßen. Mhm. Und am Gravelrad.
Das ist interessant.
Am Gravelrad probiere ich auch ein bisschen was aus, aber halt einfach so mit Anbauteilen. Oder sonst.
Ich habe so ein neues 54er Blatt, das könnte ich da vielleicht mal fahren.
Musst du auch haben.
Doch, oder? Muss ich, glaube ich, ja, wirklich. Ja, also für einen Deich, 54,
aber 41. Aber bei deiner Rahmengröße ist das noch, läuft das noch durch oder
so krass
unten auf?
Wahrscheinlich hatte ich mit den 44, ich habe es noch nicht
oben
angeschaut.
Und unten, am Sattel oben?
Nee. Overlap mit dem Vorderrad, ich kann da nicht mehr weiter lenken als bis zum Kettenblatt.
Genau, nicht am Schuh, sondern am Kettenblatt Overlap schon.
Und ich bin so gespannt, wie das aussieht. Ich werde natürlich Fotos posten, sobald es dran ist. 54er Blatt mit der 160er Kurbel, die kommt nämlich wahrscheinlich auch nicht mehr weiter als bis zu den Zähnen.
Ja, ich mache jetzt übrigens bald beim guten Coach, bei Pratlitz, so einen Test mit Kurbellänge. Und ich glaub, auf dem SRM-Bike haben die jetzt, glaube ich, mit Maske, also dann auch mit Spiro. Und dann auch wirklich zu sehen, was effektiver ist. Bin ich gespannt. Vielleicht muss ich alles wieder zurückbauen. Auf 170.
Auf 180.
Auf 180. Auf den Test bin ich echt mal gespannt. Da berichte ich dann, wenn's soweit ist.
Jo. Richtig am Zahn der Zeit. Aufnahmestart war heute, sagen wir 17.05 Uhr. Haben wir uns hier getroffen online. Und bis 16.56 Uhr hab ich noch mit der WADA telefoniert, um Sachen zu klären hier. Wir wurden das natürlich auch mehrfach gefragt, beziehungsweise wurde uns das auch feedbackmäßig zugecircelt und so weiter. Es war jetzt schon längerfristig die Frage, was ist mit euer Lascano los? Es war zu befürchten, dass es das ist, was es jetzt dann auch ist. Aber es ist trotzdem so ein bisschen dubios. Es gibt Auffälligkeiten im Blutpass und das ist, glaube ich, auch veröffentlicht seit 2023. Wir hatten vor kurzem schon mal so einen ähnlichen Fall und das war tatsächlich auch bei den Rockets, wo es Giovanni Carboni getroffen hat und der, lustiger Name, ja, der auch schon quasi diese Auffälligkeiten in seinem Blutpass hatte, bevor er bei den Rockets unter Vertrag war. Und ich habe dann natürlich erstmal Bass Tietema angerufen und gefragt, was er weiß. Das ist ja schon eine Weile her wieder. Und er meinte nur so zu mir, er hatte da auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber meinte zu mir, es war unmöglich, bei Verpflichtung des Fahrers zu wissen, dass da ein Vorgang im Hintergrund in Gang war. Der Fahrer wusste es wahrscheinlich selbst nicht mal zu dem Zeitpunkt. Und bei Lascano sieht das ja jetzt genauso aus. Also Unregelmäßigkeiten seit 2023, aber scheinbar, jetzt wissen wir es alle, erst seit April 24 vom Rennbetrieb ausgeschlossen. Also 25. Seit April, meine ich ja, 25 diesen Jahres, genau. April 25 wurden erst Fahrer und Team informiert. Und dann habe ich eben meinen V-Mann mal kontaktiert, hatte ich eigentlich am Wochenende schon kontaktiert, dann vergessen, diese Recherche zu betreiben und jetzt kurz vor Aufnahme hat es glücklicherweise geklappt und er hat sich Zeit genommen. Passt auf, das funktioniert so. Diese Unregelmäßigkeiten tauchen, das sind eben keine, normale Proben werden ja auch im Urin genommen, das sind keine direkt positiven Dopingproben, die im Urin einen positiven Befund und dann A-B-Probe, dies, das nach sich ziehen, sondern in den abgegebenen Blutmengen werden Unregelmäßigkeiten gefunden, die aber nicht Medikamente sind, sondern Schwankungen in dem Fenster der Regelmäßigkeit der Blutbestandteile, also der roten Blutkörperchen, das, ne, Erythrozyten und so weiter. Es gibt ein Fenster, wo das normal ist für einen normalen Menschen, Athleten, und dann gibt es eben Ausschläge, die bei jedem Menschen aber auftreten können. Die deuten natürlich, manchmal können die auf Doping hindeuten, können aber halt auch Krankheiten, Übertraining, teilweise genetische Defekte, können die Ursache sein. Wenn sowas auftritt, wird der Fahrer erstmal nicht benachrichtigt. Das heißt dann Atypical Passport Finding, APF, und das wird auch erstmal nur im Labor, was die Probe beurteilt, festgestellt und notiert. Da wird weder die NADA noch die WADA noch irgendjemand benachrichtigt. Aber dann wird quasi ein Fall dort eröffnet und weitere Prüfungen verfolgt. Ab da wird versucht, eine Regelmäßigkeit bzw. weitere solcher Atypical Passport Findings, Ausschläge festzustellen. Und das kann halt relativ lange dauern, weil das eben noch kein Beweis von irgendwas ist. Und es werden dann mehrere Experten zu Rate gezogen in diesem eröffneten Fall. Und erst wenn es eine einhellige Expertenmeinung gibt, das bedeutet, ich glaube, er hat gesagt, drei Experten müssen unabhängig voneinander sagen, wir haben jetzt hier zum dritten Mal den unregelmäßigen Ausschlag, es ergibt ein Muster und wir sagen alle, es gibt dann so eine Beurteilung von unlikely Doping, kritisch und likely Doping. Und erst wenn drei Leute alle likely Doping sagen, dann wird, und das kann halt, wie in diesem Fall, 2 Jahre dauern, ne? Dann wird der Athlet benachrichtigt und ihm wird der Expertenbericht übermittelt mit einer Aufforderung zur Stellungnahme. Da gibt es dann wahrscheinlich, das konnten wir aber gerade nicht rausfinden oder konnte mir auch nicht sagen, es gibt ein gewisses Zeitfenster, wo der Athlet eine Stellung abgeben kann, wo dann halt auch wirklich sein kann, hier, ich habe genetische Erkrankung ABC, deswegen Hormonspiegelschwankungen, dies, das wirkt sich auf Blutbild aus. Wenn innerhalb dieses Zeitfensters keine zufriedenstellende Stellungnahme abgegeben wird, dann wird das der Fall wirklich eröffnet als quasi Anti-Doping-Verstoß und ab diesem Punkt ist es nicht mehr anonym. Also ich gehe mal davon aus, dass das dann im April diesen Jahres der Fall war. Und da hat er mir noch gesagt, was noch ganz interessant war, früher konnten die Athleten ihre eigenen Werte einsehen in diesem ADAMS-System. Also Paul weiß es noch.
Ja.
Daran konntest du dir aber selber errechnen, ob du mit deinen Werten in diesem Fenster bleibst oder nicht. Also du hättest selber sehen können, wenn du Unregelmäßigkeiten hast. Deswegen ist das heute nicht mehr der Fall. Und ja, also das ist jetzt erstmal der Hintergrund, warum wird 2025 bekannt gegeben, dass er seit 2023 Unregelmäßigkeiten hatte, weil das eben so lange überprüft werden muss, bis es auch wirklich drei Leute überzeugt davon sind, dass das komisch ist. Und so war es dann anscheinend bei Giovanni Carboni, so wie bei Euer Lascano dieses Jahr.
Ist halt schon krass, ne, für dann so ein Team, was ihn dann irgendwie holt, dass er erstmal mit den Konsequenzen da leben muss. Ich habe jetzt heute in einem anderen Podcast bei Escape Collective, wie ging es auch darum, weil deren Perspektive war, dass er dieser Blutpass jetzt oft auch dann irgendwie schon von Gerichten, vom CAS irgendwie umgestürzt wurde, ne?
Also dann fängt quasi der juristische Teil an.
Genau, und dass deswegen so dieser Fall jetzt irgendwie auch gerade so anscheinend relevant ist, dass es durchkommt, weil sonst der Blutpass irgendwann die Relevanz verliert, weil er jedes Mal angegriffen werden kann, in dem Sinne, dass du halt eigentlich keine Handhabe hast, dass es eigentlich nichtig ist. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Es gibt ja ein Statement von Lascano, was er bei, ich glaube, der Zeitung AS gegeben hat, wo er im Prinzip gesagt hat, dass er nichts gemacht hat. Bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt, aber ist auf jeden Fall ein interessanter Fall. Gibt ja immer wieder kleinere Fische, aber er ist jetzt schon ein bekannterer Name.
Aber was welche Fälle wurden denn da jetzt abgewendet? Weil eigentlich ist, habe ich noch gelesen, dass eigentlich 80%, also zu 80% werden die Leute gesperrt und nur 20% konnten quasi widerlegen, dass es sich bei den Abweichungen um Doping handelt.
Wie gesagt, ich habe das jetzt vorhin während der Autofahrt gehört und ich habe es jetzt dann mir nicht aufschreiben können, die Details dazu, aber es deswegen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es war anscheinend so, dass der Ziederfall schon relevant ist, irgendwie auch für den, wie der Blue Pass wahrgenommen wird, weil anscheinend vor dem Cast irgendwie schon Fälle gescheitert sind. Aber ja, ich kann jetzt gerade keine Zahlen liefern dazu.
Ja, ist halt immer ist so das Ding, dass er jetzt quasi seine Unschuld beweisen muss, ne? Das ist ja so ein bisschen das Problem bei den bei der Anti-Doping-Gesetzgebung, weil es halt unheimlich schwierig ist jetzt an seiner Stelle, falls er unschuldig ist, das zu beweisen.
Und der das jetzt selber bezahlen muss auch.
Das kommt dann wahrscheinlich auch noch dazu.
Genau, Entschuldigung, ich habe das gerade einfach nur mal kurz schnell gegoogelt. Es gab halt Urteile, wo halt dann quasi, in dem Fall war es jetzt ein spanisches Berufungsgericht, halt dann Sperren wieder aufgehoben hat. Dann ging es um den spanischen Radsportler 2020. Also solche Fälle gibt es da halt anscheinend, wo dann irgendwie eine andere Ebene diese Dinge dann quasi wieder aufhebt und dann nichtig macht.
Ja. Ich glaube, das Feedback, was wir dazu bekommen hatten, das ging auch so in die Richtung, wie kann das sein, dass das beim Team nicht aufgefallen ist? Also die Antwort darauf haben wir gerade schon so ein bisschen gehört. Es dauert einfach lange, bis diese Datensätze erstmal da sind und dann ausgewertet werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das Protokoll ist bei Red Bull Bora Hansgrohe, ob die quasi Einsicht fordern in solche Daten oder ob das überhaupt geht. Oder wie weit das eine medizinische Testung gibt. Also da sind die Teams auch total unterschiedlich, was sie da machen. Es gibt allerdings schon viele Teams, wo einfach so ein medizinischer Check eigentlich eine Voraussetzung ist, dass der Vertrag dann wirksam wird. Aber ob man da jetzt wirklich so jahrelang Blutwerte zurückverfolgt und analysiert, weil ich meine, das gäbe die Unregelmäßigkeiten bei Lascano sogar schon ab 2022. Ich wüsste jetzt nicht, ob das die Teams dann so weitgehend zurückverfolgen. Das ist dann einfach so wie der Blue Pass halt so funktioniert. Ne? Das ist ein langwieriges, aber man muss ja sagen, dann doch irgendwo auch wirksames Tool, um Manipulation festzustellen. Klar, wenn es jetzt jemanden trifft, der vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen da Unregelmäßigkeiten hat, ist natürlich immer schwierig, aber ich denke mal so im Großen und Ganzen ist es halt schon so eins der wirksamsten Mittel, Manipulation da festzustellen und das ist ja eigentlich auch die große Stärke von dem Blutpass, dass man einfach auch eine Manipulation eigentlich im Nachhinein möglicherweise feststellen kann und ich bin gespannt, was da weiter rauskommt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich überrascht hat, die Meldung, dass es dann am Ende irgendwie auf einen möglichen Dopingfall zurückgeht, dass er so von der Bildfläche verschwunden ist. Aber so wirklich damit gerechnet hatte ich jetzt nicht. Also ist ja wirklich interessant, da jetzt mal zu wissen, wie lange er das wusste. Weil als ich den Fahrer zum Beispiel bei den Frühjahrsklassikern gesehen habe, ist mir einfach nur aufgefallen, dass er total unfit aussieht. Also dass er da, er ist ja auch bei den Rennen, die er dieses Jahr gefahren ist, irgendwie nicht ansatzweise so in den Bereich gekommen, wie wir jetzt von ihm die letzten Jahre gesehen haben. Aber vielleicht wusste er davon. Und das ist jetzt Spekulation, ne? Aber schon komisch, dass auch dann alles so zusammenkommt.
Dass er erst im April erfahren hat, ne? Also ich gehe auch davon aus, dass sie ihm das auch nicht eher mitteilen als dem Team, weil das macht ja keinen Sinn. Du beobachtest den Fahrer ja und gehst mit dann Beweisen raus, sozusagen.
Es klang so, ja. Nichtsdestotrotz, ich finde es insgesamt halt auch vom Prinzip her und
von den Hintergründen her spannendes Thema. Ich habe unseren Freund da auf jeden Fall mal eingeladen für den Winter, für nochmal so einen kleinen thematischen Ausflug. Mal gucken, ob er Erlaubnis bekommt vom Arbeitgeber. Das ist immer nochmal so eine Frage.
Ja.
Nicht euer Das Kanu, sondern...
Vielleicht habt ihr auch Zeit im Winter.
Ja, vielleicht. Ich habe auf jeden Fall einen anderen Hochkaräter auch angefragt, aber ich sag erst Bescheid, wenn wir ihn haben.
Gut. Dann
Letzte Meldung noch, ne?
Wechselkarussell oder eventuell.
Eventuell. Benjam Girmay. Ich habe einfach nur gelesen, diese eine Interviewzeile, dass er meinte, er war erst so 50-50 und jetzt denkt er eher, dass er geht.
Ja, ich weiß nicht, also ob Andi irgendwas gehört hat, aber ich bin auf den Transfer auch gespannt, weil er zumal das Gerücht da ist, dass er zu Israel Premier Tech, wie auch immer sie nächstes Jahr heißen, gehen sollte. Aber da wurde auch noch nichts vermeldet. Man weiß jetzt auch nicht, wer da der Hauptsponsor ist im nächsten Jahr. Oder weiß man das? Weil bei der UCI musst du da Sachen einreichen. Unter was stehen die da? Weiß man das?
Ach, ich weiß nicht, ob du unbedingt den Namen schon einreichen musst jetzt. Also
okay.
Du musst halt auf jeden Fall das Geld muss sicher sein.
Ja, das war es anscheinend.
Bei J-Con nicht.
Immer noch nicht, aber sie haben die Verlängerung mit Michael Matthews bekannt gegeben. Also können wir davon ausgehen, dass es ein Team irgendwie geben wird.
Klappteam nächstes Jahr. Klappteam mit Michael Matthews.
Ja, aber ja, ich bin mal gespannt, wo der hingeht. Ich weiß nicht, ob jetzt das Team das ideale Team für ihn dann ist, wie auch immer es dann heißt, aber mal schauen. Dem würde ich mir fast wünschen, dass dann so ein strukturiertes Team reinkommt. Aber ich weiß nicht, ob er da noch die Freiheiten hat, die er jetzt hat mit dem mal nach Hause zurückreisen und so. Ja. Auch diese ganzen Visa-Geschichten immer, ne? Das muss ja auch so ein Abfuck sein.
Aber ja. Also interessant bei der Entwicklung finde ich eigentlich, dass ich das Gerücht von dem Wechsel, beziehungsweise hieß es schon so während der Tour, Girmay wechselt. Und das war das, also das Gerücht hieß, dass er safe wechselt. Und dann habe ich das wahrscheinlich, also das war wahrscheinlich noch nicht so weit verbreitet, weil als ich dann mit dem Performance Manager der Intermarché-Mannschaft gesprochen habe und das Thema angesprochen habe, da wusste der noch gar nichts davon, ist fest davon ausgegangen, dass der Fahrer bleibt. Und zumal er auch noch einen Vertrag hatte, also das hatte mich nämlich an der Sache gewundert und da hatte ich dann nachgefragt und ja, eben jetzt mit dieser Fusion besteht gegebenenfalls eine Möglichkeit, eben aus diesem Vertrag rauszukommen. Vielleicht wurde das deswegen jetzt nochmal aktuell. Oder er hätte vielleicht auch, ich meine, er ist beim gleichen Agenten wie auch Ute Brooks und Van Giels, die jetzt zwei prominente Fälle sind, die ihren Vertrag aufgelöst haben. Ja. Hat mich alles so ein bisschen gewundert, wie das so abgelaufen ist, weil ich hatte immer das Gefühl, dass er da ganz gut eingebunden ist in die Mannschaft. Ich meine, der auch ein enges Team an Helfern um sich herum gehabt, die da gut zusammengearbeitet haben. Ich meine, Laurens Rex war einer. Der ist jetzt zum Beispiel aber auch gegangen. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob da jetzt so bei dem Premier Tech Team, wie es dann vielleicht nächstes heißen wird, ob er da so gut aufgehoben ist. Paul, sehe ich gar nicht, warum er da jetzt irgendwie vor allen Dingen, weil ich auch nicht sagen würde, dass Intermarché jetzt nicht strukturiert ist. Also ich glaube, das Performance Management da ist schon ganz gut.
Ja, nicht strukturiert ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir so, es gibt wahrscheinlich da draußen auch Teams, wo alles noch ein Stückchen, ja, wie soll man es beschreiben? Also mehr Budget da ist, um gewisse Dinge umzusetzen, um noch mehr Dinge vielleicht auch möglich zu machen. Weil ich jetzt schon finde, dass er eine sehr nicht konstante Saison hatte, oder Saisons so. Letztes Jahr die Tour. Offensichtlich war mega. Aber ist jetzt nicht die Konstanz, wie man es vielleicht erhofft hatte. Und also das Potenzial ist ja offensichtlich da. für noch viel mehr als das, was man vielleicht bis jetzt auch schon gesehen hat. Aber ja, am Ende werden wir herausfinden, wo er hingeht und wie das dann da funktioniert.
Ja. Ein paar Wechsel werden auf jeden Fall noch bekannt gegeben oder auch nicht, weil ich weiß nicht, ob man bei EF das jetzt so extra gemacht hat, dass man jetzt erst im November mit dem Roster für nächstes Jahr um die Ecke kommt oder ob es einfach einer verschlafen hat. Habe ich nur heute gelesen. Ey, ja, übrigens, wir releasen jetzt diese Woche unsere ganzen Neuzugänge und Abgänge und so weiter.
Ja, wisst ihr, wer geht? Wer hinkommt, meine ich? Haben sie gerade announced?
Nee.
Luke Lamperti. Lamperti.
Ach so, ja. Das habe ich schon gewusst.
Aber ja, okay, klar, weil du Insider bist, aber ich war jetzt dann doch schon etwas überrascht. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er von, wie heißen sie?
Quickstep? Sudal Quickstep.
Sudal Quickstep, dass er da weggeht, weil das eigentlich ein perfektes Team für ihn ist, vom Fit her, aber vielleicht hat er
Bock, natürlich auch einen ähnlichen Fahrertyp, der da gerade ganz erfolgreich ist und weiß ich nicht, ich glaube, den willst du ja vielleicht auch mal challengen in dem Alter noch, ne? Da haben wir, glaube ich, jetzt auch von Lamperti noch nicht alles gesehen. Ist auch noch sehr jung.
Ja.
Und ich glaube, der als amerikanischer Fahrer war da ganz oben auf der Wunschliste von EF. Und
ich frage mich halt immer bei solchen Transfers.
Haben sie ihn vielleicht auch da weggeholt. Ne? Ja. Vielleicht sah nicht immer so
viel Fahrer aus. Ihr meint Paul Manier wahrscheinlich.
Genau.
Genau. Aber was ich da bei solchen Transfers interessant finde, ist, dass also der Quickstep eigentlich dafür bekannt ist, solche Fahrer auch richtig zu formen und zu prägen und sie quasi das maximal aus ihnen rauszuholen. Ne? Auch so mit den Zügen, die sie haben, mit der Struktur innerhalb des Teams, mit der Erfahrung, die da ist. Und ganz oft haben wir halt gesehen, wenn die Leute weggehen, die sind so am Aufsteigen, haben da ganz gute Ergebnisse, gehen dann zu anderen Teams, dass es da eher stagniert. Also es geht auf jeden Fall nicht in den gleichen Schritt weiter. Und ich verstehe schon mit dem Challengen und wahrscheinlich wird es auch um andere Summen eventuell gehen. Ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen, dass man da irgendwie einzelner Kapitän ist. Aber so der Quickstep war auf jeden Fall lange und so in den letzten Jahren immer ein gutes Zuhause für so upcoming Sprinter für die ersten Jahre, um da die ersten großen Erfolge einzufahren. Ja, aber klar, lass mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich dachte eigentlich immer so, dass das schon so das ideale Team ist für solche Rennfahrer, gerade zu dem Zeitpunkt in der Karriere.
Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es weiterläuft.
Genau.
Nächste Woche mehr, wenn sie es diese Woche alles bekannt geben wollen.
Ja.
Danke für Content.
Yeah.
Ja, hat noch einer was Spannendes erlebt? Sonst würde ich sagen,
nö.
Holen wir unseren Niki.
Warum eigentlich Niki?
Er sagt immer selber Niki.
Echt?
Ja.
Aha.
Nächste Runde, Trainingrunde.
Zu unserem heutigen Partner Blackroll haben wir uns überlegt, wir machen hier mal so ein bisschen Infotainment. Andi und ich haben ja auch eigentlich einen Haufen Wissen und Erfahrung zu und ums Radfahren. Und Vorsicht, in Zusammenarbeit mit Blackroll, jetzt mal hier meine Aufwärm- bzw. Lockerungsroutine und dann, was ich nach dem Radfahren noch mache. Es sind eigentlich relativ einfache Tools von Blackroll zum Aufwärmen oder vor dem Radfahren brauche ich nämlich nur eine Blackroll und so ein Stretchband, also so ein Gummiband. Und zwar einmal mit der Wirbelsäule komplett drauf. Dann lasse ich meine Brustwirbelsäule auf jeden Fall einmal da komplett durchsinken, habe den Kopf in der Hand. Das kracht dann ein paar Mal bei mir, das wird der eine oder andere kennen. Dann mobilisiere ich nochmal meinen Kopf. Das sind allerdings eher so Physiotherapie-Geschichten. Die werde ich jetzt hier nicht erklären. Halswirbelsäule einmal durchmobilisiert, aber auch alles noch auf der Blackroll. Und was ich ganz wichtig finde und was ich auch erst relativ spät gelernt habe, ist, die Brustwirbelsäule in Rotation zu mobilisieren. Dafür gehe ich dann nochmal in Vierfüßlerstand. Eine Hand hält auf dem Boden vor mir, unter mir das Gummiband fest und die andere zieht das dann so seitlich nach oben. Und dann spannst du nochmal einmal deine Muskulatur in der Brustwirbelsäule an, die Rotation bewirkt. Und die brauchst du halt auf dem Fahrrad tatsächlich leider so gut wie nie. Und deswegen ist es gut, da mal richtig Blut reinzubringen auf beiden Seiten. Also mindestens 10 Wiederholungen einmal so rechts und links hoch. Knackt dann meistens bei mir auch nochmal, wenn ich Glück habe. Und dann bin ich da auf jeden Fall ready to go. Andi, wie sieht es bei dir aus?
Also früher sah das ja immer so aus, einfach aufs Rad und los. Das hätte ich besser früher schon mal mehr gemacht, was ich jetzt heute machen muss. Ich habe immer so ein bisschen Probleme quasi so am hinteren Oberschenkelansatz. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall auch, gehe ich mal mit der Black Roll erstmal komplett über die Beine auch vor dem Radfahren schon. Also jetzt nicht ausgiebig, ich sag mal so 5-mal pro Muskel so ein bisschen drüber rollen. Das dehne ich dann auch leicht noch an. Und da mache ich eigentlich so ein bisschen mehr so Aktivierung mit tatsächlich mit so kleineren Bändern. Die heißen, glaube ich, Loop Band bei Black Roll. Und ja, aktiviere dann einfach so ein bisschen die Muskulatur um die Hüfte, Adduktoren.
Das sieht man ja jetzt auch schon immer auf den Profi-Videos.
Ja, ja, genau. Start. Also das sieht man jetzt ja entweder auf den Videos Social Media oder man sieht es nicht, weil die Fahrer das dann entweder noch im Hotelzimmer oder auf dem, im Bus machen. Aber ja, ein paar davon sind bekannt. Also auch unser Freund Tadej Pogacar ist da sehr fleißig bei und ich muss sagen, es funktioniert auch besser. Also ich fühle mich schon nicht warm gefahren, wenn ich losfahre, aber schon ready to go und ja, es funktioniert einfach viel, viel besser.
Ich kann das nochmal aus medizinischer Sicht sagen, diese Muskeln, du kannst die einfach beim Training besser benutzen, wenn die einmal ihr komplettes Bewegungsausmaß vorher gemacht haben, also aktiviert sind und schon durchblutet sind. Und die auch ganz anders ansteuern dann auf dem Fahrrad, auch wenn du die nicht brauchst in der vollen, in dem vollen Bewegungsausmaß. Eigentlich, also ja, diese ganzen Produkte findest du natürlich im Sortiment von Black Roll. Und eigentlich hatte ich mir jetzt noch gedacht, ich mache jetzt auch noch meine Cooldown-Routine hier, aber die gibt es beim nächsten Mal.
Bis dahin könnt ihr euch natürlich alles zum Aufwärmen aktivieren oder auch alles andere, was euch so zusagt, shoppen auf blackroll.com. Und zwar gebt ihr da den Code Besenwagen ein und bekommt 10% Rabatt auf alle Produkte, die nicht im Sale sind. Und ja, da gibt es auf jeden Fall eine gute Auswahl. Und reingucken lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, aufwärmen auch. Deswegen checkt es aus.
Sehr zu empfehlen.
Beschreibung. Alles nochmal in der Shownote, in den Shownotes und wie gesagt, blackroll.com. Und dann Code Besenwagen. Alles groß geschrieben.
So, Leute, ich habe euch mal wieder verarscht. Ihr seid in den Bus eingestiegen. Ich habe gesagt, wir fahren zum Bodensee. Wo sind wir rausgekommen? Ganz woanders, irgendwo in der Pfalz.
In der Werkstatt.
Im Quaidersbach, Spezi und Merkel, Büro, Rezeption. Ja, nee, Juniorchef am Apparat. Niklas Merkel, bekannt aus diversen Voicemails dieses Jahr, einer der Unsung Heroes der Saison. Ich habe geguckt, wir haben ja Ben Zwiehoff und Niklas Merkel, glaube ich, am meisten gefeatured dieses Jahr aus diversen Grand Tours und Rennen heraus. Ben Zwiehoff uns letzte Voicemail geschickt, dass er die meisten Renntage vom Team hat, dies, das. Ich habe nochmal geguckt, 11.700 Rennkilometer Ben Zwiehoff, Niklas Merkel 12.300. noch mehr, also Spedition Merkel richtig rumgekommen, Kraftfahrer, absolut die Zählscheibe, wie sagt man, Zähler, Schreibdingsbums im LKW ist heiß gelaufen, Fahrtenschreiber ist heiß gelaufen, geile Nummer, das auf jeden Fall nochmal danke, dass du dich so beteiligt hast dieses Jahr, ich glaube die Leute haben gern zugehört und ich habe gesagt, wir machen jetzt nochmal eine Jahresabschlussfolge mit dieser Mammutsaison von Niklas Merkel, hallo.
Hallo, ja, freut mich hier zu sein und ja, es war eine kleine Europareise, die ich dieses Jahr da hinter mir hatte oder jetzt hinter mir habe. Genau.
Wir haben uns beim Giro in Rom getroffen, falls du dich noch erinnerst. Da hast du schon gesagt, ich muss jetzt zur Tour, aber das wird dann knapp mit meinen Renntagen, weil es gibt anscheinend eine UCI-Regel, da ist ein Limit auf Renntage.
Ja, ich glaube, das waren 85 oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich am Ende vom Jahr hatte. Ich glaube, da bin ich nicht mal rangekommen.
80. Ich sag's dir, ja, aber 79. Nee, 89. Ah, Ben hat 79, du hast 80.
Ja. Aber ja, für diese 80 Renntage, die dann irgendwie gefühlt komprimiert auf 5 Monate waren, habe ich jetzt am Ende meiner Saison ein bisschen für gezahlt, muss ich sagen. Also da bin ich nicht mehr wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Aber ja, ich glaube, das ist auch irgendwie menschlich und normal.
Auf jeden Fall. Wir können ja erstmal mit der Offseason einsteigen. Ich hoffe, du konntest gut dann Überstunden abfeiern jetzt und hast dich jetzt schon ein bisschen erholen können. Erste Frage, warst du schon angeln?
Wir waren tatsächlich schon angeln, sogar auf dem Boot, auf dem Meer in Mallorca.
Ah.
Muss aber fairerweise gestehen, ich persönlich habe nichts gefangen. Dafür meine zwei anderen Kompagnons waren da ein bisschen stärker an der Route. Also Aki und Schwarzi, die hatten mehr Glück.
Nice, was haben die rausgezogen? Was holt man aus dem Mittelmeer raus?
Kann dir das gar nicht sagen, was das war. Das Ding, was Schwarz hier am Haken hat, das hat ausgesehen wie ein Tiger, nur halt als Fisch. Ein Tigerfisch.
Tigerfisch, nee, Tiger.
Ja, war richtig.
Ja, Staub, wie weiß Bescheid.
Nee, er war sogar orange. Also, es war ganz cool. Wir waren nämlich letztes Wochenende, für ein verlängertes Wochenende in Mallorca. War dann auch nochmal ein Tag auf dem Boot und natürlich die Angel dabei gehabt und muss sagen, auf dem Meer draußen ist das Angeln schon nochmal was anderes, wie wenn du nur auf dem See rumtuckerst oder irgendwie hoch in den Berg an den Bergsee gehst. Das war schon ganz cool. Ey,
wart ihr bei diesem Closing da oder was?
Ich hab gesagt, wir waren auf dem Angelboot.
Aber ganz kurz, was für ein Closing?
Oh, Ballermann-Closing, Junge.
Junge! Nee, Ente, seid ihr echt zum Ballermann-Closing geflogen?
Wir waren doch angeln, habe ich doch gerade gesagt.
Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe es mit dem Angeln jetzt auch. Jetzt habe ich es auch verstanden.
In vergangenen Folgen wurde doch schon eine starke Schlageraffinität rausgearbeitet. Bei, zumindest Teilen der Besatzung dieses Boots.
Ja, bei Ackermann wissen wir es. Hast du auch so eine Schlageraffinität?
Boah, könnte ich jetzt nicht leugnen, nee. Ja, also, sagen wir mal so, bleibt halt einfach im Kopf. Aber ich hör aber auch gern gute Musik. Also so ist
nicht. Da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Genau. Aber ich finde die Einordnung schon mal gut, dass du dann, also wie du es gerade eingeordnet hast, du hörst auch gute Musik. Das ist beruhigend.
Ich stelle mir gerade echt die Frage, woher ich weiß, dass überhaupt dieses Closing war.
Ja, Andi, wahrscheinlich hast du Freunde, die auch geflogen sind.
Irgendwo habe ich es diese Woche gelesen.
Naja. Aber ich habe es unter meinen Insta-Post gemacht, aber ich war halt auch da, aber ich war halt nur Radfahren.
Aber jetzt möchte ich, wir reden gleich über Radsport.
Du warst
ja
auch auf Malle, echt?
Ich war auch auf Malle.
Ja, mit deiner Freundin.
Aber der ist da zum Radfahren und nicht zum Angeln. Aber was passiert da so bei so einem Closing? Interessiert mich jetzt schon mal. Wir kommen gleich zum Radsport.
Also ist quasi das letzte Wochenende, wo da die ganzen Bierkönig... Schinkenstraßen, die
erzählt aus Hörensagen.
Auf sind. Genau, wurde mir gesagt, wurde mir berichtet. Nee, danach ist dann irgendwie zu. Oder dann
ist Winterpause.
Los, anscheinend, genau.
Okay, interessant. Und hat sich, also lohnt sich? Abgesehen vom Angeln?
Was hat der Freund so gesagt?
Ja, er hat gesagt, es war ganz gut. Also, ja, er wird wiederkommen.
Hat er auch was Getigertes aus dem Becken gezogen?
Wer weiß. Also sagen wir mal so, die Fangquote ist da immer ganz gut.
Okay.
So gut. Also.
Ja. Und schmeißt man die danach wieder zurück ins Wasser oder behält man die dann?
Es kommt drauf an, was man fängt, ne? Manche Sachen kann man essen, manche Sachen nicht.
So, Jungs, jetzt aber.
Schonzeiten, dies, das.
Jetzt, genau.
Komm, lass zurück in den Besenwagen steigen und
ja, wir müssen jetzt nochmal sehr gut aufgegriffen, weil wir haben gerade schon im Off zwischen Allgemeinteil und der Anbordholung von dir jetzt noch kurz gesprochen. Du hast dich ja dann immer mit euer Niki verabschiedet. Also Niki kommt auf jeden Fall von dir. Und dann meinte Andi hier, dass im deutschen Radsport so, es wird einfach nur ein I eingehängt, schon immer an die Namen. Jeder hat seinen Spitznamen. Du hast jetzt schon gesagt, Aki, Schwarzi, Niki.
Ja, das bei uns in der Gruppe tatsächlich passt es bei jedem, außer bei Emil.
Ja, schwierig.
Sonst haben wir Niki, ein Schwarzi, ein Aki, ein Steini. Früher gab es noch einen Rudi. Mhm. Also da hat sich das so durchgezogen, aber bei Emil haben wir das mit dem
I auch noch keinen gekriegt. Amy. Ist noch kein Resultat rausgekommen.
Amy.
Ja, ein Emilio gibt's, aber
Emilio.
Da ist ein I drin dann, aber es müsste ja mit I enden. Also
der Nachname führt auch zu nichts.
Müssen wir nochmal neu überdenken.
Okay, also Namensvorschläge könnt ihr gerne einreichen jetzt per Mail an kontakt@besenwagen oder
genau, eine Stimme ab.
Niklas Merkel, Instagram direkt.
So machen wir das.
Ja, dann seit deinem letzten Besenwagenbesuch auf jeden Fall einige Zeit vergangen. Ich glaube, offiziell warst du einfach nur mit deiner damaligen Lebensgefährtin Liane Lippert in einer
in einem
Double-Feature hier. Ja, ich glaube schon. Seitdem gibt es nur Voicemails.
Ich war gerade der Meinung, dass wir dich letztes Jahr hier im Podcast hatten.
Nee, letztes Jahr auf jeden Fall nicht.
Dann waren das ja schon echt immer nur die Voice-Messages.
Wir haben echt einfach sau viel Voice-Messages von Niki bekommen. Ja,
immer bei Grand Tours oder irgendwelchen großen Radrennen, genau.
Davon bist du ja genügend gefahren, deswegen vielleicht.
Du warst halt schwer beschäftigt.
Dieses Jahr auf jeden Fall. Genau. Nee, das stimmt. Ja, also ich weiß nicht gar nicht. Das ist, glaube ich, schon 2 oder 3 Jahre her.
Nee, länger.
Länger.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv.
Ich würde fast auch länger als 3 sagen. Ich werde das jetzt gleich hier mal rausfinden.
Ja,
aber
muss ich,
seitdem auf jeden Fall einiges passiert. Aber Team nicht gewechselt.
Genau.
Wirklich? Wie lange bist du da jetzt?
Ich glaube, inklusive meiner Devo-Zeit 7 Jahre, würde ich sagen. Also ich gehe jetzt nächstes Jahr, glaube ich, in meine 6. Profisaison. Und war davor 2 Jahre, also nächstes Jahr wird es dann das 8. Jahr, würde ich sagen. Oder?
Das ist also das Falsche.
Pro Cycling Stats verrät dir das bestimmt. Ich bin nicht so der Mann der Zahlen. Ich bin eher ein
intuitiver
Mensch.
Also du bist schon drei Jahre beim Devo-Team gewesen?
3 Jahre, ja.
Und gehst dann nächstes Jahr in dein 9. Jahr. Also 6. Profisaison, stimmt. Das ist schon das 9. Jahr.
Ja,
neun Jahre Sittert.
Das ist schon neun Jahre Sittert.
Crazy, oder?
Um Sittert habe ich mich zum Glück immer gut drumherum drücken können.
Es kam erst nach dir, sehr gut.
Ich glaube, ich war die zweite Generation vom Devo-Team. Vor mir war so Max Kanter, Florian Stork, die Truppe. Und dann die Generation nach mir, also, ja, wer sind da jetzt? Kasper, Van Uden, Tobi und so, bei denen war dann hier Sittert ja so richtig das Ding. Bei uns war das noch so im, ja, sag ich mal, in der Findungsphase.
Ja, also das Team sitzt halt in Sittert in Holland und hat dann für die Teams da so kleine Apartments eingerichtet und sehen das auch immer gerne, dass die Fahrer und Fahrerinnen dann da wohnen.
Ist ja an für sich auch was Gutes. Also ich glaube, so wie das jetzt mittlerweile organisiert ist und abläuft, können die Jungs da echt richtig von profitieren. Wie gesagt, bei uns war das halt
alles ein bisschen
in der... Ich war selbst schon lange nicht mehr da, aber ich weiß, dass das im Prinzip so ein Häuserkomplex ist, oder beziehungsweise immer so Doppelhaushälften irgendwie, also wo sich dann in der linken Seite ein Fahrer und in der rechten Seite ein Fahrer befindet. Und dann gibt es vorne so ein Haupthaus mit Küche, Aufenthaltsraum, Kraftraum. Und dann wohnen die da quasi übers Jahr, trainieren zusammen, fahren von da aus zusammen zu den Rennen. Und haben dann auch zu Phasen irgendwie immer einen Coach oder einen Trainer da, wo was mit den Jungs macht, irgendwie eine Rennvorbereitung oder eine Nachbereitung und ja, wo sich halt einfach drum gekümmert wird. Und ich glaube, dass das ganz, ganz gut ist für einen jungen Sportler, der aus den Junioren rauskommt.
Ja.
Also auf jeden Fall mal Gleichgesinnte um sich rum hat und dann, wie gesagt, diese Möglichkeiten, da sich nur auf sein Training und seinen Sport konzentrieren zu können und auch mal das Nest zu Hause verlässt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt in dem Alter.
Ja, aber dein Einrichtungsstil wäre es jetzt nicht gewesen. Du stehst eher so auf Ablage und Fotokopierer.
Genau. Das sieht man doch, oder? Im Hintergrund.
Ja, für alle, die sich jetzt fragen, wovon wir hier reden, wir haben jetzt neuerdings den Podcast auch mit Video, kann man sich angucken. Niklas Merkel sitzt, glaube ich, im väterlichen Betrieb und besetzt das Büro.
Genau.
Alter, was für, genau, Andi, was für eine Integration, Junge. Das war ja, ja perfekt, oder? Ey.
Definitiv. Also, ich bin hier im Besenwagen für Integration zuständig.
Integrationsbeauftragte.
Nee, ich muss sagen, ja. Ich glaube, das ist der stillste Raum bei uns zu Hause. Deswegen hier Büro.
Arbeiten tut nämlich keiner.
Nee, genau.
Ich habe nachgeguckt, 4,5 Jahre ist es her. Die Folge.
Oh. Krass, ja. So schnell geht die Zeit rum.
Besenwagen gibt es schon echt richtig lange. Mhm. Und man, ich verpeile das nämlich auch immer, wenn wir hier Gäste zum zweiten oder dritten Mal haben oder ich überlege, wann war der oder der bei uns oder es ist meistens noch länger her, als man denkt. Und ja, seitdem ist auf jeden Fall einiges passiert. Du hast dich als Fahrer auch richtig weiterentwickelt. Wir können ja mal so ein bisschen reindiven. Was mir auf jeden Fall stark in Erinnerung aus dieser Saison geblieben ist, ist, wir waren bei der Tour de France, du hattest den Giro schon hinter dir und wir sind in diese richtig harten Bergetappen reingegangen und ich mache dann natürlich so vor oder nach den Etappen, vor unseren Sonderfolgen oder vor den normalen Folgen, so einen kleinen Aufruf hier auf WhatsApp an die Fahrer, die ich kenne. Wie ist denn so? Wie sich denn so anfühlt, gerade das Bein? Und dann war wirklich eine der härtesten Bergetappen oder eine der Etappen mit den meisten Höhenmetern und von Niklas Merkel kam einfach nur zurück so, ey, ich fand's jetzt nicht so schwer. Das ist eigentlich ganz gut. Also ich bin jetzt, also mir geht's gut. Und ich glaube, ich hatte auf jeden Fall noch Bergfahrer auch kontaktiert, denen es nicht so gut ging.
Es war der Tag, an dem schon ich Emo gebrochen habe.
Ja, stimmt, genau. Du warst war, vor Emanuel Buchmann. Das war,
glaube ich, oder so.
Aber ich glaube, dazu muss man sagen, dass für Bergfahrer ein schlechter Tag in den Bergen moralisch, also vom Kopf her, auch viel schwerer ist, als für dich einfach ein guter Tag in den Bergen, der immer noch nicht so super ist, im Kontext zu guten Bergfahrern, aber halt für dich vom Kopf her mega geil ist, weil du weißt eh, dass es wehtut und dann ist ein Bergfahrer mit dir in der Gruppe?
Vollkommen, du musst das relativieren. Ich glaube, dieses Jahr bei der Tour hatte ich auch echt eine richtig, richtig gute Form. Und ich konnte mir quasi aussuchen über die ganzen 3 Wochen, in welcher Gruppe ich fahren muss und hatte da nie irgendwo diesen Stress oder diesen Druck zu sagen, wann formt sich jetzt das Gruppetto, wann wird denn abgekoppelt, sondern ich konnte sagen, okay, ich fahre bis dahin da mit und dann fahre ich alleine oder suche mir mal eine Gruppe. Und dann kannst du halt viel, viel entspannter durch so eine Etappe gehen. Ich weiß, an dem Tag, wo wir gerade drüber geredet haben, da habe ich noch ganz viel dumme Scheiße am Tourmalet oder was das war gemacht, wo ich dann Aki gesucht habe oder irgendjemand zum Quatschen, dann bin ich eine Gruppe vorgefahren, dann war mir das zu langsam, dann bin ich nochmal eine Gruppe vor, dann habe ich wieder gewartet und habe halt einfach nur Quatsch gemacht. Und deswegen kam mir das da, leicht ist das falsche Wort, aber sag ich mal, habe ich mir da nicht so viel Stress gemacht wie jetzt vielleicht ein Bergfahrer, der dann an so einem Tag in die Gruppe will, um vielleicht auf ein Ergebnis zu fahren. Aber ja, das ist da, wie gesagt, einfach der Situation, was für ein Fahrertyp ich bin, geschuldet, würde ich sagen, dass mir das da einfacher oder stressfreier vorkommt.
Definitiv halt auch ein guter Zeitpunkt für eine gute Form.
Das auf jeden Fall.
Das war deine erste Tour, ne?
Das war meine erste Tour, ja, auf jeden Fall. Ja, es war
verrückt, wir haben
das erste Mal, also ich bin der Meinung, jeder Fahrer hat auch irgendwie so eine Peak in seinem Jahresaufbau. Und was ich bei mir gemerkt oder festgestellt habe, ist, dass ich immer so Richtung Sommer, also gerade Juli, August, so meine Höhe krieg. Da ich bis jetzt aber noch nie die Tour gefahren bin und dann meistens im Sommer trainiert habe, konnte ich das noch nie so aufs Papier bringen, sondern habe das dann immer im Training gemerkt, dass ich da um diese Zeit richtig stark werde und meine Bestwerte vom Jahr fahre, aber halt eben nicht im Rennen umsetzen. Und durch die Tour dieses Jahr konnte ich das dann halt auch mal quasi im Rennen zeigen oder im Rennen sehen, dass da an meiner Theorie auch was dran ist. Und ja. Aber wie gesagt,
es war auf jeden Fall auch schön von außen zu sehen, so. Also wirklich irgendwie, für mich dieses Jahr so Niklas Merkel halt auch so richtig angekommen da in der Weltspitze, sagen wir mal. Ne? Ich meine, du bist immer noch ein Helfer, aber halt in der Form, in der du da warst, glaube ich, warst du ein sehr wertvoller Fahrer für das Team. Und ihr habt dann da mit Oscar Onley einen gehabt, der halt auch richtig vorne mitmischen konnte und hatte da, glaube ich, auch selber einen guten Teamspirit entwickelt. Und insofern, also kannst ja gleich mal sagen, so das, was du dann auch vom Team rückgemeldet bekommen hast und so weiter und wie sich vielleicht auch dieses Jahr deine Stellung da verändert hat.
Ja, auf jeden Fall. Das Feedback vom Team war eigentlich nach dem Giro schon richtig positiv und gut, sonst wäre ich ja nicht bei der Tour gewesen. Und bei der Tour konnte ich dann nochmal eine Schippe rauflegen. Klar war ich oder bin ich jetzt nicht der Fahrer, der das Ergebnis einfährt. Aber in so einer Mannschaft zählen halt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich bin definitiv einer, der die Mannschaft so zusammenhält und irgendwie auf Kurs bringt. Und dann, gerade wenn man dann so ein bisschen in meinen Spezialbereich, sage ich mal, in die Sprints oder in die Sprintvorbereitung geht, ist meine Rolle da auch immer ganz wichtig. Und klar haben wir mit Oscar, mit dem vierten, eine richtig geile Tour, was das Klassement angeht, gemacht. Aber ich glaube, dass die Sprints, die wir gefahren sind, auch auf einem richtig, richtig hohen Niveau war. Klar haben wir keine Etappe gewonnen, aber wenn man sieht, wer da Etappen gewonnen hat, ich glaube, das waren vier verschiedene Leute, also da gab es halt nicht so viele verschiedene Siege, also auf dem, oder mit dem Aspekt glaube ich, dass wir da auch einen richtig guten Job gemacht haben und ja, das hat das Team natürlich auch so zurückgegeben.
Wie war für dich so das Gefühl, beim größten Radrennen der Welt irgendwie jemanden zu haben, der von der Gesamtwertung ums Podium mitfährt? Also war es irgendwie nochmal so ein, nochmal anders einfach, als jetzt, keine Ahnung, sonst den Job, den du machst, irgendwie Sprintvorbereitung und halt ein bisschen auch Aufpasser spielen, aber ist jetzt wahrscheinlich schon mal eine besondere Situation, oder? Ich weiß nicht, wie man auch im Feld dann wahrgenommen wird.
Ja, man wächst über sich hinaus. Also erstens mal fand ich krass, was Oskar, also ich kenne Oskar jetzt auch schon länger und ich fand es krass, wie der selbst einen Step in dieser Tour gemacht hat. Ich meine, jeder wusste, dass Oskar ein starker Fahrer ist und die Beine hat, aber in der Tour dieses Jahr hat er auch das erste Mal so gezeigt, was für ein Leader er auch sein kann. Wo er dann, keine Ahnung, im Meeting das Wort ergriffen hat und gesagt, so und so will ich es haben, Jungs. Und das lässt einem selbst auch nochmal so ein bisschen über seine Grenzen gehen. Ich kann mich erinnern, da die Etappe, die Wellens mit dem krassen Solo gewonnen hat, die war auch ultra, ultra schwer. Und da war ich zeitweise mal so richtig am Struggle und eigentlich schon abgehängt. Und dann habe ich aber gewusst, okay, Oscar hat keinen mehr, weil unsere anderen Boys halt noch früher weg war. Und dann bin ich irgendwie durch die Autos wieder reingefahren ins Feld, weil ich ja das Gefühl hatte oder ihn einfach nicht allein lassen wollte und ich glaube, das sind so Sachen, die so ein Leader dann im Prinzip in einem oder in der Mannschaft hervorrufen können, wo man da mal so ja über sich hinaus wächst und Sachen macht, die man vielleicht sich sonst gar nicht zugetraut hätte oder ja, wo man einfach über sich hinaus wächst.
Ja, ihr wart ja auch in den letzten Tourtagen an den letzten Bergetappen auch mit die stärkste Mannschaft. Ich weiß noch, das eine Bild vor Augen. Ich weiß nicht, welche Etappe 20 und 19.
Genau.
Etappe 20 und 19. Wie so ein Zug. Genau, wo ihr auf einmal von hinten ankam, keiner mehr rein und dann so direkt vorbeigesprintet seid an der Gruppe um die Favoriten. Das war auf jeden Fall auch witzig anzugucken.
Ja, ja, krass.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Basti, wir haben es in der letzten Zeit immer häufiger festgestellt. Im Alltag begegnen uns einfach eine Menge Leute, die schon einen Whoop am Handgelenk tragen. Jetzt hast du das schon lange. Und es gibt aber immer noch Leute, die vielleicht überlegen, sich jetzt eins zuzulegen. Und was ist denn so dein Feature, wo du sagst, okay, das ist ja wirklich das Herausragende, was dir weitergeholfen hat oder immer noch weiterhilft?
Aber wenn ich so genauer drüber nachdenke, so Belastung und Erholung finde ich bei mir, weil ich aber halt auch schon so lange damit gelernt habe, gar nicht mehr so wichtig. Da habe ich einfach gelernt, viel Belastung tut mir grundsätzlich gut. Das war auch schon immer mein Gefühl. viel trainieren ist einfach gesund für mich. Und aber was ich, worauf ich eigentlich nicht verzichten möchte, weil wo ich nämlich nicht gut bin, ist Schlaf. Und da wirklich zu sehen, wie viel Tiefschlaf habe ich bekommen, wie viel erholsamen Schlaf habe ich bekommen, wie viel Bedarf habe ich und mich da dann irgendwie zu motivieren, zum Beispiel halt tatsächlich früher ins Bett zu gehen, weil wenn ich für mich das Optimum aus meinem Schlaf, meiner Nacht raushole, komme ich erst so auf den Durchschnitt, den Whoop so für mein Alter oder meinen Bevölkerungstyp angibt. Also ich muss wirklich voll drauf achten, um überhaupt so auf Durchschnitt zu kommen, weil ich einfach irgendwie kein Talent in Schlafen habe.
Ja, also ich finde generell einfach alles so interessant, was man an Daten bekommen kann über einen eigenen Körper. Also schon allein deswegen reizt mich das, ja, die App, um zu sehen, okay, was, also ich gucke mir eigentlich auch regelmäßig alles an. Und was ich sagen muss, es beruhigt mich auch so ein bisschen, dass es nicht schlechter wird. Aber es gibt natürlich da Verbesserungspotenzial. Und ich glaube, dafür ist es halt auch ein riesen Motivations- oder eine Motivationshilfe, wenn du jetzt sagst, okay, du hast irgendein sportliches Ziel oder willst einfach generell fitter werden, dann kannst du halt wirklich den Status quo dir angucken und siehst eine Entwicklung, ob jetzt positiv oder negativ. Und ich finde auch diese Negativbeispiele für mich immer so augenöffnend, ne, dass wir sagen, okay, das hat wirklich konkrete Auswirkungen auf die Vitalwerte, die du so checken kannst. Das heißt, beim nächsten Mal überlegst du es dir halt zweimal, ob du's, ob du jetzt irgendwie vielleicht mal Alkohol konsumierst oder ja, dir die Nächte um die Ohren schlägst.
Alkohol und Schlaf, auch eine leider Gottes sehr negative Verbindung.
Ja. Ja, für die, die jetzt noch nicht so ein schickes Armband durch die Gegend tragen, die können es mal jetzt ausprobieren. Und zwar haben wir schon wie immer unseren Code oder unseren Link, unter dem man sich anmelden kann. Der lautet join.woop.com/besenwagen. Da gibt es dann nochmal alle Infos zu den drei verschiedenen Modellen, die es da gibt, zu den drei verschiedenen Abo-Modellen. Und man kann das Ganze immer noch einen Monat lang gratis testen. Also wer sich einfach mal da rein schnuppern will, kann das machen. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Da kann man das einfach einen Monat lang testen, gucken, ob es für einen was ist oder nicht. Und dann kann man sich immer noch zwischen drei verschiedenen Modellen entscheiden. Und da gibt es über uns und den Link auch deutliche Rabatte. Also checkt es einfach mal aus und wer noch nicht dabei ist.
Ey. Ja, das ist das, was so ein Leader auslöst. Also jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern auf die ganze Mannschaft. Ich meine, alle Jungs, wie sie da gestanden haben, haben eine richtig gute Tour gefahren, richtig abgeliefert und sind jeden Tag all in gegangen. Und da, wo der eine mal seine Schwächen hatte, hatte der andere dann diese Schwächen kompensiert. Und ich glaube, da hat die Mannschaft die drei Wochen von gelebt.
Ja, ich hätte auch gerne noch eine Anschlussfrage. Und zwar wird ja das Team auch oft so ein bisschen von außen kritisiert, so für die Art und Weise, wie man Dinge vielleicht handelt, also in der Außenwahrnehmung, ne? Also, und man bleibt also seinem Weg treu, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr am Anfang des Jahres irgendwie so einen Weg einschlagt und egal was passiert, man macht das so weiter und rückt von dem nicht ab, bis es halt dann irgendwann funktioniert. Und das sieht man bei euch so krass, es ist halt, es funktioniert irgendwie ganz lange nicht so von außen, wie gesagt, wahrgenommen. Und dann gibt es so einen Klick, wie jetzt dieses Jahr bei der Tour. Und dann sind auf einmal aber alle irgendwie da und da performt das Team eigentlich schon fast über dem, was man erwarten würde. Das finde ich interessant. Wie nimmst du das so aus dem Inneren wahr?
Also, ganz
also ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß genau, was du meinst. Und von außen betrachtet, wenn man die ganzen Insights oder die ganzen Hintergrundinformationen einfach nicht hat, sieht es oft so ja, überstrickt aus. Aber ich glaube, dass jedes Team, wenn es in die Saison geht, sich einen Plan macht, wo es mit welchen Fahrern hin will und wie es bei welchen verschiedenen Rennen performen will. Und was man über unsere Mannschaft sagen muss, jedes Mal, wenn es gezählt hat, glaube ich, dann waren wir da und haben abgeliefert. Und klar, manchmal haben wir Startschwierigkeiten oder es kommt so rüber, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Aber wie gesagt, wenn es dann hart auf hart kommt, wie dann zum Beispiel dieses Jahr in der Tour, dann läuft's. oder beziehungsweise dann auch schon vor der Tour eigentlich und jetzt im Spätjahr auch. Ja. Dass jetzt da ein Plan im Dezember gemacht wird und der stupide durchgezogen wird bis Oktober, stimmt auch nicht. Weil ich glaube, am Anfang vom Jahr stand die Hälfte von unserem Tourkader noch nicht auf dem Tourkader. Das hat sich ja dann auch aus der Saison rausgegeben. Also da ist schon eine gewisse Flexibilität noch drin. Aber dass man eine Struktur reinbringen muss oder erstmal einen Rahmenplan aufstellen muss, das ist, glaube ich, ganz klar modernen Radsport. Also da gibt es keinen anderen Weg mehr, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Ja, du bist ja dann erstmal Video-Podcast, fiel mir gerade ein. Endlich mal die Möglichkeit, auch nochmal was einzuspielen. Wir haben uns nämlich gesehen am Mont Ventoux. Kurz auch einen Tag vorher verabredet, kleine Haribo-Übergabe, die können wir jetzt hier einspielen.
Ja, hast du gefilmt.
Und ja, dann natürlich. Wir haben das.
Ja, stimmt, die war in der Story, genau.
Genau, wir hatten das schon mal in der Story gepostet. Super witzig auf jeden Fall, du warst auf jeden Fall auch gut drauf. Ich glaube, Aki war dabei.
Ja, genau, Mont Ventoux-Etappe war eigentlich für uns Sprinter eigentlich eine ganz, ganz coole Etappe, weil im Endeffekt bist du, keine Ahnung, was war, 150 Kilometer flach dahin gefahren und dann halt einmal in den Berg hoch und dann konnte man so ein bisschen mal die Kulisse von dem Ganzen auch genießen und es ist ja echt krass, was da los ist. Ich meine, du hast es selbst gesehen,
total,
ist unglaublich,
ne?
Wenn du aus diesem aus diesem Bedouin da, diesen Ort rausfährst, dann stehen die da schon in Scharen und es geht eigentlich bis du über die Ziellinie fährst. Das ist schon krass.
Das war beeindruckend. Letzte Frage von mir zur Tour de France. Hattest du jetzt schon einmal den Moment, weil du bist jetzt seit Juli bist du in Deutschland auch Radprofi. Also, wenn dich jetzt jemand unbeteiligt ist, nämlich wenn du jemanden dich fragt, was du machst und du sagst, du bist Radprofi und dann kommt immer die Frage, ja, fährst du auch Tour de France und jetzt hast du jetzt schon einmal da zu der Frage ja sagen können?
Ja, meistens, wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich, ich bin Maurer oder Dachdecker. mache ich mir mal einen kleinen Spaß draus. Aber ja, in der Tat, ich glaube, das ist auch das, was am nachdrücklichsten hängen geblieben ist aus der Tour. Also um zu wissen, was ein Giro, eine Vuelta, eine Flandern-Rundfahrt Roubaix ist, da muss man dem Thema Radsport schon ein bisschen involviert sein oder affin sein. Aber eine Tour de France, die kennt die Frau, die morgens hinter dir am Bäcker seine Brötchen holt. Und das merkt man während der Tour, aber natürlich jetzt auch so danach. Ich glaube, das ist halt einfach so das Ding vom Radsport, dass man Radsport und Tour de France so miteinander assoziiert. Hm. Und ja, war jetzt schon ein, zwei Mal die Situation, wo man dann sagen konnte, bist du Radprofi, Tour de France, und dann muss man nicht so drum rumdrucksen, sondern kann dann sagen, ja. Genau. Macht einiges einfacher. Muss man nicht mehr hier ganze Story drumherum.
Es ist schon so ein Ritterschlag auf jeden Fall.
Ja, ich meine, also vom Sportlichen her würde ich es nicht mal. Also klar, es ist nochmal intensiver wie ein
Ja gut, es war easy für dich, wir haben es gehört.
Nee, so, also vom Sportlichen würde ich es nicht mal viel, viel mehr über ein Giro stellen. Was so noch dazu kommt, ist halt dieser Aufmerksamkeitsfaktor, der viel, viel mehr Energie zieht, wie jetzt zum Beispiel bei einem Giro. Ich habe auch mal so den Kilojoule-Output von Giro und Tour verglichen, die sind relativ ähnlich. Nur die Tour hat sich für mich auch viel, viel intensiver angefühlt. Und ich glaube, da ist halt dieser ganze Trubel drumherum ausschlaggebend für oder auch ein Faktor auf jeden Fall.
Da steht halt immer Michael Antwerpes nach der Ziellinie und fragt dich, warum du gegen Florian Lippowitz gefahren bist.
Genau. Dann musst du dir überlegen, was du da sagst.
Nee, aber hast du die Zahlen vielleicht noch gerade im Kopf? Sorry, zu dem Kilojoule.
Ich habe das gescreenshottet, warte. Weil ich das auch sehr interessant fand. Wartet kurz. Aber ja, an der Stelle kann ich auch nochmal hier, um ganz kurz noch was über den Antwerpes zu sagen, also der war immer sehr, sehr fair und ich fand, die haben das gut rübergebracht, was so die deutsche Perspektive der Tour anging. Jetzt müsste ich mal meinen Trainingspeaks, warte mal. Ah, ey. Ich schicke euch die. Jetzt habe ich hier mein Login-Zeugs nicht.
Such den Screenshot und schick den. Wir können das ja immer noch besprechen. Wir können Feedback nächste Folge machen.
Genau.
Oder kommt
der bestimmt einiges, also wie gesagt, das war relativ ähnlich. Ja, ich glaube, so aus dem Kopf irgendwie 76.000 könnte es hinkommen. Oder bin ich da jetzt irgendwo zu weit weg?
Ja. Doch, könnte schon klappen. Ich denke
mal. Hier sind wir. Also Giro waren 82.581 Kilojoule und 100 Stunden und die Tour waren 84 Stunden und knapp 70.000 Kilojoule.
Krass. Einfacher.
Also 10 Stunden weniger, aber auf die Stunde runtergerechnet wahrscheinlich dann halt mehr Kilojoule.
Hä? Nee, du meinst doch 100 Stunden war der Giro, oder?
Giro war 100 Stunden und die Tour 85, also meine Tour.
Also 15 Stunden. Okay, 15 krass. Stunden. Alter, 15 Stunden schneller, das sind 3 Etappen.
Aber einen Ruhetag mehr hatten wir bei der, warte mal, beim Giro.
Nee, aber du fährst ja trotzdem so gleich viele Etappen.
Ja, aber also das ist ja mit den Ruhetagen, also ist ganze Block. Wegen Albanien hatten wir, bei der Tour hatten wir quasi Samstag, Sonntag und dann die Woche durch und dann den Montag drauf, Ruhetag, und beim Giro war ja Freitag, Samstag, Sonntag und dann sind wir montags nach Italien geflogen. Also beim Giro.
Ja okay, dann das sind 2 Stunden, also bis bei 8
Stunden. Ja.
Also, aber es ist trotzdem krass, dass es, als die Tour halt, die war ja auch die schnellste mal wieder wahrscheinlich, ne? Denke ich mal.
Ja, ich glaube, war die schnellste Tour.
Ja. Ich weiß, hast du diese Liste eigentlich gesehen von denen, wie schnell die World Tour geworden ist über die letzten Jahre?
Ja, ist krass. Das ist
krass, ne?
Wo sind wir jetzt bei im Schnitt auf alle Rennen irgendwie bei 43, irgendwas km/h? Ja, und im Verhältnis von vor 5 oder 6 Jahren sind wir da um 1,5 km/h oder fast 2 km/h, glaube ich, gestiegen.
Ja, genau, 2 km/h.
Also das fand ich auch richtig. Für mich, wie gesagt, das Ende vom Jahr war beschissen. Ich bin aber dann da so in den letzten 2 Wochen meiner Saison Binche gefahren. Kennt ihr das Rennen? Das ist ein Punkt 1er in Belgien.
War ich ganz geil.
Ein geiles Radrennen. Und zu deiner Zeit oder auch zu Staufis Zeit, so ein Rennen, wo dann, sag ich mal, so ein Fahrer wie ich mal sagen kann, wenn du einen geilen Tag hast, ein geiles Spät, ja, dann kannst du da mal was machen. Dieses Jahr bin ich da angekommen und wir sind, die ersten 3 Stunden hatte ich 305 Watt Schnitt und ich glaube 356 Watt Normalize auf dem Tacho stehen. Jedes Mal, wenn es flach war, sind wir 75 gefahren, das Feld war eine Reihe und nach 3 Stunden waren noch 60 Mann da.
Oh Gott. Alter. Ey.
Also das, so von den Werten her, war das krasser wie das Opening Weekend. Das war wild.
Aber das halt, also merkst du das, also offensichtlich spielt Material dann auch immer mehr eine Rolle. Vor allem Aerodynamik, ne? Also wenn du die ganze Zeit so am Ballern bist.
Ich glaube, das sind halt so viele Faktoren.
Ja klar, es sind so viele Faktoren, aber wenn du sagst 75, ne, also da machst du dich schon so klein, wie es geht. Also merkst du. Du
beißt da an deinen Lenker und
dadurch bist du klein.
Traust dich gar nicht, einen Kopf hoch zu machen, weil du weißt, wenn du jetzt den Kopf hochmachst, müsst du 50 Watt mehr fahren. Also ist wirklich,
so krass, Mann.
Ist krass. Und wie gesagt, das ist dann, nach 3 Stunden hat sich dann 2/3 vom Feld verabschiedet und dann fahren 60 Mann das Radrennen fertig.
Also du bist also jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei, auch durch die Devo-Programme bist du ja auch schon so ein paar UCI-Rennen gefahren. Hast du jetzt, nimmst du es auch als so riesige Sprünge wahr jedes Jahr dann?
Ich meine, ich bin selbst noch in einem Alter, wo du auch noch Sprünge machst und ich sehe das ja jedes Jahr, dass meine Leistung oder dass einfach meine Physis auch noch wächst, aber ich habe jetzt immer das Gefühl, nur in gleichermaßen wie so dieses allgemeinen Niveau, weil sonst würdest du immer einen Sprung machen von dem Fahrertyp, den du bist, zu einem Fahrer, der auch mal ein Radrennen gewinnt oder vielleicht mal so ein kleineres Radrennen. Und das finde ich so krass, dass halt dieses Niveau jedes Jahr nochmal so eine Schippe drauf und nochmal ein Stück mehr und nochmal schneller. Mhm. Und ja, das nehme ich schon wahr. Also seit ich jetzt in dem, ja, sag ich mal, ab dem U23-Bereich ist jedes Jahr schneller geworden.
Ja.
Und wie gesagt, das ist, wie du sagst, Aerodynamik, Material, Ernährung einfach. Ich glaube, das ist der größte Punkt, warum du oder warum die World Tour von quasi Januar bis Ende Oktober auf so einem hohen Niveau fährt. Also da gibt es ja keine Einbrüche oder keine Schwächen mehr.
Ja. Ich meine, selbst China, wo keiner mehr fahren will, ne? Da ballern die rum wie, also
ja, abartige Leute noch. Wenn heute jemand ein Radrennen gewinnt, egal ob es ein Punkt 1 oder ein Punkt Pro ist oder ein World Tour Radrennen, der Mann oder auch bei den Frauen wird es ähnlich sein, die müssen fit sein. Also das ist dann ein guter. Das ja. ist schon krass.
Verrückt.
Ja, jetzt hast du, ich auch lustig, ich habe eben nochmal geguckt, du bist nach der Tour de France noch 4 Radrennen gefahren, davon 1 ins Ziel. Aber ist ja jetzt genug Zeit gewesen, das Ganze mal so ein bisschen wirken zu lassen. Wann geht Training wieder los? War schon?
Ja, ich habe jetzt am Montag angefangen. Und ja, mich hat es nach der Tour dann ein bisschen aufgestellt. Erst hatte ich, ja, bestimmt 4 Wochen irgendwie immer so Kopfwehattacken und ich wusste nicht, wo das hergekommen ist. Und dann hat es mich da richtig rausgehebelt. Ging dann wieder weg, habe nicht rausgefunden, wovon es war. Also wahrscheinlich vom Zahn oder vom Zahnproblem. Dann wieder so ein bisschen zurückgekämpft und gehofft, dass ich da gerade bei diesen Rennen, die ich vorhin gesagt habe, da nochmal was machen kann oder irgendwie so ein bisschen Form mitnehmen kann. Und dann hatte ich nochmal 2 Wochen Covid und dann war es einfach rum. Und ja, jetzt habe ich mich aber danach Paris-Tour gut erholt, alles auskuriert und ja, habe jetzt so wieder das Kribbeln in den Beinen, dass es langsam losgeht. Habe auch gestern das erste Mal in unsere Radsport-WhatsApp-Gruppe da von den Bodensee-Jungs reingeschrieben, wann es jetzt wieder Stichtag ist, wann wir alle wieder anfangen hier durchzuziehen und wann unser Trainingstreff wieder anfängt. Und da wird es dann nächste Woche auch wieder in der ganzen Truppe losgehen.
Sag mal, wer ist alles dabei?
Aki, Steini, Emil und ich. Ja, und dann Emu ab und zu mal.
Also das müssen wir jetzt vielleicht nochmal übersetzen.
Emu fällt ja auch am Ruhetag immer 2000 Höhenmeter, ne? Das ist halt auch schwierig da mit dem.
Ja, Emu, der hat halt so eine, wie sag ich mal, der fährt immer zu spät los. Der fährt immer eher so um die Mittagszeit los. Da kommen wir ja schon wieder heim. Ja, also zumindest mal im Sommer, wenn er sich ausruhen kann.
Sympathisch.
Aber jetzt, keine Ahnung, ich hab das gern, wenn du so eine fixe Zeit zum Losfahren hast, dann hast du so einen.
Wie läuft so ein Tag quasi ab?
Einen Ablauf.
Der perfekte Merkel-Tag.
Ja, der perfekte Merkel-Tag. Du stehst so im Idealfall kurz vor deinem Wecker auf, irgendwann so 7:45. Dann läufst du vor in die Küche, machst dir einen Kaffee. Und danach irgendwie, entweder gibt es ein Porridge oder ein Omelett. Dann machst du dir nochmal einen Kaffee. Dann schreibst du mal in die Gruppe, wie sieht's aus, Jungs, wer ist heute dabei? Wer ist da überhaupt? Ich meine, jetzt im Winter sind immer alle da. Im Sommer musst du ja mal gucken, wer wo auf Radrennen ist oder was wer machen muss. Und dann, dann verabreden wir uns bei Paugi am Radladen. Procycle Bregenz ist unser Treffpunkt. Und dann trudelt er meistens jeder so kurz vor 10 oder um 10 ein und dann geht's los. Und dann haben wir meistens das so drauf, dass wir mindestens mal alle zusammen losfahren. Und dann, je nachdem, wer halt wie viel trainieren muss, dreht früher ab oder ja, kommt halt nur ein Stück mit. Und ja, wird unser Training abgespult, dann kommst du zurück, machst dir dann Mittagessen. Im Idealfall machst du danach noch irgendwie ein bisschen Stabi-Core-Training. Und ja, wenn es ein schöner Tag ist, dann gehst du vielleicht noch angeln danach oder machst halt irgendwas für die Seele.
Ja, ich meine, ein Bodensee, ne, kann man gut angeln. Aber
wieso?
Da wird das würde mich jetzt mal interessieren, weil ihr seid ja eine Gruppe, also Steinhauser, Steini ist Steinhauser, dann Emil Herzog. Also Steinhauser kann ja auch sehr gut berghoch fahren, ne? Wie macht ihr das dann? Also wenn ihr dann zusammen in die Berge fahrt, hat er dann irgendwie ein Seil mit dabei, wo sich dann vielleicht ein Ackermann ranhängt? Oder also wie kombiniert ihr sowas? Und vor allen Dingen auch, wenn ihr im Flachen fahrt, ist eine ernst gemeinte Frage jetzt gerade, weil das Thema habe ich in Berlin ganz oft. Ihr seid ja alle gute Profis, ne? Also ihr seid irgendwie alle gut. Und wenn ihr im Hinterrad fahrt, fahrt ihr nicht so viel Watt. Dann ist das Training ja nicht so effektiv wie vorne.
Ja, Paul.
Wie regelt ihr das?
Da fährt jeder mit 50 Meter Abstand. Und
Also Korpustraining, Einzeltraining.
Nein, Junge, wir fahren zusammen los und keine Ahnung, es ist ja nicht so, dass du jetzt jeden Berg hier voll hochhackelst. Wenn du einen normalen Grundlagentag hast, die Zonen, die überschneiden sich so weit, dass dann, keine Ahnung, ein Aki und ich vielleicht einen Ticken mehr oder höher in der Zone sind wie jetzt ein Steini oder ein Emil, aber allein wegen dem Gewicht. Wobei in der Realität es eher so ist, dass Aki und ich die Motoren sind und eher mal das Vorderrad vorstecken, wie die anderen Jungs das machen. Und wenn dann irgendwelche Intervalle draufstehen, dann macht das halt jeder für sich und dreht danach irgendwie wieder um. Aber ja, ich glaube, man muss da eine Balance finden und darf sich da nicht immer zu sehr drauf versteifen, da jetzt irgendwie, keine Ahnung, seine 42 Watt Schnitt im Grundlagentraining zu fahren oder was weiß ich, sondern da muss man einfach so das Positive der Gruppe ausnutzen. Und ich glaube, das gibt einem mehr, wie wenn man sich da so auf die Watt und auf die Zonen beschränkt.
Ja, nee, ich finde es so interessant, weil, also jetzt, egal, es jetzt im März, zum Beispiel im Oktober war, siehst du einfach, du siehst kaum Gruppen, du siehst sehr viele. Also wenn also zwei Gruppen, aber selten Dreier und Vierer und ganz viel alleine trainieren und man hört es ja auch so, keine Ahnung, von Tim Valence hat es ja ganz oft gesagt, seitdem er bei UAE ist, eigentlich immer alleine trainieren muss oder von vorne fährt, weil die Watt halt so hoch sind und es hat mich dann auch nochmal interessiert, wie ihr das so handhabt, weil das immer mehr so ein Ding wird, so ein Thema, dass man einfach zu individuell trainieren muss. Ja.
Ist ja auch so, ich meine im Sommer, dann hast du selten ein Training, wo einfach nur draufsteht, fahr mal 4 Stunden, sondern da ist ja meistens jede Minute irgendwie durchgetaktet. Und klar, dann macht der eine irgendwie seine V2-Max-Intervalle, der andere macht sein Over-Unders, dann ist es schwierig. Aber jetzt, sage ich mal so, in der Vorbereitung, da sind da schon mehrere Tage, wo man mal zusammenfährt und dann auch das ganze Training zusammen bleibt. Also,
ist es auch so deine Lieblingsphase in der Saison? Also quasi jetzt diese Einstiegsphase, wo du einfach auch dann mit den Jungs quasi zusammen trainieren kannst?
Ja, wo du mal ankommen kannst und wie gesagt, so das Radfahren, also mir macht es immer Spaß, aber jetzt kannst du das auch so ein bisschen genießen. Wenn ihr versteht, was ich meine, jetzt, keine Ahnung, da ist es auch mal egal, ob du jetzt 10 Minuten länger oder weniger fährst, sondern dann sagst du, wir machen jetzt die in die Runde. Und dann fährst du einfach und denkst gar nicht drüber nach, da musst du jetzt noch einen Berg einbauen für das Intervall und da fahren wir in dieses Tal, dass wir da unsere Sprints machen können. Weil das ist im Sommer oft so ein Spagat, den du machen musst, wo du gehst halt trainieren und nicht Fahrrad fahren. Und jetzt
das war früher immer
gehst
so,
du halt schon. Ja, ich glaube, der Radsport vor 15 Jahren, der,
aber der wir hat noch einen zu essen ganz anderen dabei.
Charme gehabt.
Wir hatten immer Hunger dabei.
Ja, genau. Also wir konnten noch nicht mehr machen, weil. Ja.
Das haben wir jetzt nicht mehr, ne? Da schiebst du dir schon beim normalen Endurance Ride deine 90 Gramm oder 120 Gramm Carbs rein. Also die stehen immer. Aber ja, das ist halt so. Deswegen, ich glaube, die Zeit jetzt ist ja eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, im Sommer. Ja, ist es dann schon eher so, wie du sagst, wobei es da dann immer ja auch Tage gibt, da kommst du vom Rennen zurück, dann hast du da irgendwie einen Ruhetag, musst du 2 Stunden fahren, dann geht's ja auch wieder. Und da wir ja, oft ähnliche Programme fahren, passt es dann im Sommer dann auch. Aber ja, ich bin ein Freund von Trainingsgruppen und ich finde, dass das einem eher stärker macht, wie wenn man immer nur so auf sich alleine gestellt ist und da sein Training abspult. Also klar, das muss alles mit einer Seriosität gemacht werden und es bringt dich auch weiter. Aber du darfst auch nie so den Spaß verlieren und vor allem den Ehrgeiz. Und so eine Truppe, wenn du ein paar Radfahrer um dich rum hast, hast du ja automatisch einen Konkurrenzkampf und willst, sag ich mal, besser sein wie der Rest. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, was viele Leute da so ein bisschen unterschätzen. Ich kriege das mit von meinem Vater immer aus der Sportschule. Der sagt immer, das war ein geiles Training, wo Rutsch, ich oder sag ich mal diese Generation da noch da war, weil wir sind losgefahren und haben das quasi auf der Straße zerlegt, haben im Training Radrennen gefahren, aber haben das so mit einer Freude gemacht und haben es da so gegenseitig gepusht. Und jetzt, wenn die da losfahren, da koppeln die Hälfte nach 3-4 Kilometer ab, weil die sagen, ja, ich muss das Intervall machen, das Intervall, und jeder dann im Prinzip nur noch so seinen Plan abspult. Und da hat sich der Radsport halt gerade so ein bisschen hinmanövriert, würde ich sagen.
Ja, Paul, wie macht ihr das da in Berlin, in der Berliner Trainingsgruppe? Wie werden da die Zonen eingeteilt?
Naja, also da gibt es ja nicht mehr so viele, Roger, Kluge und ich, wenn wir zusammenfahren.
Ihr zwei müsst euch abstimmen, oder was?
Nee, ja, aber ich sag dir, das ist manchmal auch schon schwer. Also ich immer, ganz oft, wenn ich mit Roger fahre, habe ich immer so meine schlechten Tage. Also
ja, weil der weißt du, wenn ihr da in Berlin rumfährt, wird alles flach sein, dann wird Roger Tempomat bei 300 Watt reinknallen und es tut dir auf
den Nee, das ist gar weh, nicht. Oder? Nee, ey, also Roger Kluge ist eher der auch mal einen Ticken langsamer fahren möchte. Roger kennt sich ja aus mit Bäckern, ne? Also egal.
Er hat immer ein Ziel.
Ja, ja, und also das ist auch witzig, also ich mag Roger und ich meine, einer der erfolgreichsten Bahnfahrer, die wir in Deutschland hatten. Wenn du dir anschaust, manchmal musst du dann Strava mal verfolgen. Du siehst die Tage, wo er einfach nur Leute abgeholt hat, wo quasi sein Ziel war. Er muss irgendwie 6 Stunden fahren, hat eigentlich den ganzen Tag nur Leute von zu Hause abgeholt und die wieder nach Hause gebracht. Weil dann fährt er nämlich eigentlich im Umkreis von seinem eigenen Zuhause, der ist dann nie weiter weg als 20 Kilometer. Und mit Berlin. Und fährt halt so Kreise. Und aber was mich Borja manchmal fertig macht, ist diese, ich versuche manchmal locker zu sein, ich krieg's halt nicht hin, aber es weiß ich bin alt genug, ich kenne mich. Aber Roger ist halt so, der macht halt einfach. Der hat so eine Seriosität, die du nicht wahrnimmst, und die macht er manchmal fertig. Und deswegen meine ich, da habe ich mal meine schlechten Tage, weil ich mit ihm fahre, weil der halt einfach so macht und es funktioniert halt für ihn einfach, aber ich könnte es nicht so, wie er es macht. Und deswegen habe ich da ganz oft so auch Tage, wo ich dann sage, Roger, ich muss jetzt abdrehen und brauche ein bisschen Ruhe um mich herum.
Ich kann jetzt nicht schon wieder Walter abholen gehen.
Ja, und was bei ihm, aber was sonst auch wieder ganz kurz bei der Gruppe manchmal, Philipp Weizleben zum Beispiel, der trainiert ja ab und zu nur noch, weil der ja auch Coach ist bei Alpecin de Koy und so, halt noch, muss halt normal arbeiten, ne? Und der hat auch mal Zeit, wo er keinen Bock auf Radfahren hat, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr Bock. Und wenn er keine Form hat, braucht er alle 20 Minuten einen Gel. Ne? Also, damit er dranbleiben kann.
Ich verstehe.
Und dann, aber die Form wird dann immer von so Woche zu Woche besser und dann kannst du mit dem auch schon so 2 Stunden. Genau, aber du kannst mit dem auch keine großen Runden fahren, weil da ist auch dieser 20-Kilometer-Radius, darf auch nicht überschritten werden. Weil länger als 2,5 Stunden dürfen es auch nicht sein. Also ja, wir haben leider keinen Bastian Marx bei uns im Berliner Umland, den du auch mal schön lange mitnehmen kannst. Sondern, ist leider nur noch Roger und ich, die so richtig seriös das betreiben.
Aber ich musste da eben dran denken, so, es gibt doch auch bei jedem, oder ich weiß nicht, haben das andere Leute auch, also bei mir gibt es auf jeden Fall Leute, die sehe ich nicht so oft und da habe ich immer entweder einen guten oder einen schlechten Tag. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die ich kenne, mit denen bin ich wirklich noch nicht oft Rad gefahren, 3-mal im Leben vielleicht in relativ großen Intervallen. Und ich hatte jedes Mal einen Premium-Tag. Und die denken, ich bin brutal gut. Und jedes Mal einfach so ein Bein gehabt, das hast du nur einmal im Jahr so ungefähr.
Ja, also ich mag Gruppentraining. Um ehrlich zu sein, vermisse ich es auch. Also früher, ich bin jetzt natürlich hier in Düsseldorf, aber in Berlin halt hatten wir mit Christoph Pfingsten, Weizleben, als er noch Profi war, Roger natürlich, ich. Und da waren auch irgendwie so ein paar Nachwuchsfahrer. eine U23, es war schon geil, so 5, 6 Mann zu haben, manchmal auch 7. Aber das ist halt gar nicht mehr und das ist schon schade. Deswegen, ich beneide das schon, was du dort hast. Und ich finde das, ich sehe das auch gar nicht kritisch. Ich finde das schon auch cool. Ich glaube, das motiviert dann auch ganz oft.
Ja, wie gesagt, auch super nachvollziehbar.
Man muss die Vorteile von so einer Gruppe sehen und darf sich da nicht immer so hart versteifen. Im Prinzip diese Leichtigkeit in Kombination mit der Seriosität, die du gerade bei Roger angesprochen hast, die, glaube ich, die musst du haben und davon musst du dann profitieren aus so einer Gruppe. Aber ich, wie gesagt, ich bin da auch bei dir, der moderne Radsport oder das moderne Training hat sich halt auch irgendwie so dahin entwickelt, dass es oft nicht möglich ist, in der Gruppe zu fahren. Und also, wie gesagt, wenn es näher an die Saison geht oder wenn du in der Saison bist, dann kurz vor deinen Highlights bist und dich darauf vorbereitest, dann ist eigentlich jede Minute von so einem Training durchgetaktet und fährst halt am Ruhetag maximal zusammen. Und das ist schon auch ein Punkt. Aber ja, ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass es noch irgendwo so eine Gruppe jetzt gibt. Ich weiß, Nils und so, die hatten da mal so eine Kölner Truppe, aber gibt es die noch so wirklich?
Nicht
oder?
So richtig, nee.
Ich glaube auch nicht, dass mit Nils einfach ist zu trainieren, oder? Also der lässt sich das Bein nur fallen. Der sitzt ja auch irgendwie flach auf dem Rad. Dann bist du ja schon bei einer 40. Also was willst du denn da machen? Oder? Also
ich bin ja mal letztens irgendwann mit dem, was heißt letztens auch schon wieder über ein halbes Jahr her. Aber bin ich mal so 3 Stunden mit dem gefahren, auch zu zweit. Also ich musste neben dem fahren. Der hat halt wahrscheinlich, der meinte auch so, an dem Tag geht's. Hab nicht nachgefragt, aber ich bin halt so 210 oder 220 die ganze Zeit gefahren. Und wenn ich 200 fahre, dann fahre ich halt gefühlt schon 40, so ungefähr. Ja. Also halt die ganze Zeit irgendwie 638 und für den war das halt einfach Bein fallen lassen, genau. Ja. Also wenn der wirklich trainiert, der kann auf jeden Fall nicht mit Leuten fahren.
Aber da jetzt mal,
siehst du ja bei den ganzen UAE-Boys.
Ja, wir kommen auch gleich nochmal irgendwie zurück zum, machen jetzt gerade Trainingsthema, so mir interessiert. Aus dem Köln, also jetzt hier in dem Raum, wo wir sind, Basti, ne? Mhm. Ist der Ben Zwiehoff eigentlich bei uns in der Nähe?
Eigentlich unser ja, Ben? Also du könntest dich mit dem treffen beim Training, ohne mit dem Fahrrad ohne mit dem Auto anzureisen, aber es ist schon auch ein Stück. Aber wenn du so einen 6-Stünder fährst, dann kannst du auf jeden Fall 2 Stunden.
Der ist Dortmund, oder?
2 Stunden mit. Nee, der hat in Dortmund gewohnt und wohnt jetzt irgendwie nochmal so ein Stückchen Richtung Sauerland. Ah, okay. Aber die Region wird dann auch richtig geil. Da warst du noch nicht.
Nee, da
also
war ich
da
nicht.
Musst du auf jeden Fall auch nochmal hin. So die Region, wo man sich dann so trifft, die wird auch nochmal, da ist sehr cool.
Weißt du, was witzig war gerade? Du hast Sauerland erwähnt und bei Andi kam sofort so ein kleines Lächeln auf den Mund. Ich habe mal gerade richtig gesehen, so ein Mikrofon da, ist so ein bisschen, ist ja richtig aufgeblüht. Oder ich habe einfach nur so ein Standbildschirm gerade.
Ich belächle die Idee von dir, in die Richtung zu fahren.
Warum?
Ich würde an deiner Stelle trotzdem in die Eifel fahren, wenn ich 6 Stunden auf der Uhr habe.
Okay, gut. Danke, Andi, für den Einwurf.
Also wenn du jetzt wieder trainierst, Paul, lass mal Ennepetal, Altena,
machen wir mal.
Dann stellen wir Zwiehoff noch. Können wir uns am Freitag verabreden? Jo, jetzt lass uns kurz wissen, ein bisschen Ausblick vielleicht, so Richtung Folgenabschluss hier so langsam. Du bist motiviert, Training beginnt, 2026 wird anvisiert. Welche Ziele gibt's bei Merkel?
Du bist eigentlich ein gemachter Rennfahrer, jetzt Tour bist du gefahren.
Ja,
also eigentlich.
Jetzt, du kannst ja jetzt aussuchen, jetzt geht's richtig los.
Nee, ich auf jeden Fall, wie gesagt, das Kribbeln, das kommt jetzt langsam zurück in die Beine und ich habe jetzt auch wieder Lust, aufs Rad zu gehen und mich gut vorzubereiten. Und was ich halt dieses Jahr gelernt oder gesehen habe, ist, dass ich da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Potenzial in mir habe, wie ich das bis jetzt gezeigt oder auch angenommen habe. Weil, wie gesagt, diese Saison so zu verdauen, oder im Prinzip 2 Contests back-to-back dann auf so einem Niveau, hat mich selber überrascht, als so stabil durchzufahren. Und damit will ich in die neue Saison gehen und dann
schauen wir mal.
Ja, auch gucken, ob es dann mal für noch einen Schritt weiter reicht. Ich meine, ein Sprinter wie ein Milan werde ich nicht werden. Da habe ich einfach die Gene oder die Schnelligkeit nicht für. Aber ich habe gemerkt, dass wenn es hart wird und wenn ich da ja, im Prinzip in einer guten Form bin, dass ich da ziemlich lange mitfahren kann. Und ja, man sieht ja immer wieder, dass viele Rennen eigentlich ja wie ein Ausscheidungsfahren gefahren werden heutzutage. Und da, ja, da will ich mal schauen, was da nächstes Jahr so geht.
Im Prinzip kommst du ja auch erst jetzt ins gute Radfahreralter, wenn man das... Man vergisst das schnell, ne, weil die jetzt auch gerade die dominierenden Fahrer, sage ich mal, alle sehr jung auch schon erfolgreich geworden sind. Aber wenn du dann trotzdem mal weiter guckst, ne, da sind viele, die erst mit 26, 27 richtig, richtig gut geworden sind. Also selbst ein Mathieu van der Poel, der ist zwar jetzt vorher nicht so viel auf der Straße gefahren, aber auch er ist in dem Alter erst dann so richtig zur Prime aufgelaufen. Mats Pedersen, ne, eigentlich auch eher so die Van Fahrertypen.
Van Poppel auch, wenn du siehst, wie der, also der hat auch, sage ich mal, die ersten paar Jahre seiner Karriere musste der sich so ein bisschen finden, hatte ich das Gefühl. Also der war ein Riesentalent, aber er wusste dann, oder was heißt wusste nicht, aber musste sich da auch noch so ein bisschen finden. Und wenn du siehst, wie der in den letzten paar Jahren rumfährt, also auch wo dann so in seinen Mid-End-20ern nochmal so ein richtiger Boost kam.
Ja.
Und ja, wie gesagt, ich spüre das ja selbst in meinem Körper, dass da Potenzial ist, dass man noch ein bisschen abschöpfen muss. Und ja, bin motiviert dafür, ja, das auch anzugehen und auszuschöpfen.
Ja, das ist ein guter Plan.
Freut einen doch zu hören. Jetzt Abschlussfrage von mir, oder wir haben den Bogen jetzt lange genug gespannt. Was ist gute Musik?
Boah. wenn ich jetzt hier Ballermann sage, dann reiß ich mir
Nee, Paul es die, muss ja, du hast Ohren. Ja Ballermann gesagt, aber es gibt, du weißt auch, was gute Musik ist. Also jetzt musst du irgendwie einen Song auf die Playlist setzen.
Also, bei mir kommt es immer so ein bisschen auf den Mood an. Wie gesagt, wenn du jetzt so ein Mallorca-Wochenende machst, dann klar, dann bist du da auf dem Schlager und keine Ahnung, da zaubert jedem, glaube ich, ein Grinsen auf die Backen, wenn er das da hört. Aber wenn du jetzt...
Weiß ich nicht.
Jedem, der da
das,
ist.
Jedem, der da ist. Man muss das mal richtig so auf sich wirken lassen. Aber ja, gute Musik, was ich letztens ganz oft gehört habe, war Piano Man von wer ist das? Billy Joel. Kennt ihr, oder?
Ja.
Auch ein richtig gutes Lied und sowas in die Richtung höre ich mir dann mal an, wenn ich Qualität hören will.
Ne? Habt ihr eigentlich bei euch im Bus jemanden, der für die Musik verantwortlich ist?
Es kommt immer drauf an, wenn die Holländer dabei sind, dann hörst du halt immer so ja, holländischen Hardstyle-Techno-Zeugs.
Mhm. Ja, bei euch sind immer Holländer dabei, wenn nicht.
Also auch richtig gute Musik. Ja,
genau.
Das muss man sagen, das ist aber auch eine Seuche im Radsport, oder? Also ich weiß nicht, an wie vielen Teambussen ich vor den Starts vorbeigehe und da kommt dann immer so eine Musik daraus.
Ich verstehe es auch nicht, ne? Also ich finde, also ich verstehe, das ist wie so Heavy Metal. Also das ist ja einfach nur Heavy Metal mit elektronischer Musik, wo du einfach, die schreien sich gegenseitig an, in dem Fall die Musik.
Ja, manchmal ist da ja nicht mal Text drauf, manchmal ist da ja einfach nur irgendein Bass oder...
Ja, genau, das meine ich, also du wirst einfach angeschrien von der Musik so, das ist, ja.
Und ja, was ich sagen muss, Alex hat immer ganz gute Musik gespielt, da war immer für jeden irgendwie so ein bisschen was dabei. Und ja, das ist aber so bunt gemixt. Wie gesagt, ich habe es auch schon hingekriegt, meinen Ballermann-Schlager da mal im Bus zu spielen.
Da freuen sich die Holländer doch eigentlich. Da freuen sich doch eigentlich die Holländer auch.
Ich glaube, bei der Tour Malé.
Ja, die denken dann immer gleich an Après-Ski. Das kann sein, ja. Da habe ich die schön eingestimmt vor. Nee. Ja, wir haben auch mal versucht, eine Playlist vom Team zu machen, aber die war dann auch irgendwann so kreuz und quer verseucht, dann. Ja. Da kommst du dann auch nicht mehr weit mit.
Ja.
Deswegen.
Ja, lieber am Ballermann angeln.
Lieber am Ballermann angeln, genau. Nee, das passt schon.
Okay. Also ich habe keine Frage zum Schluss. Angeltipps brauche ich nicht. Und
ich komme auf jeden Fall irgendwann mal vorbei.
Du kommst zum Angeln vorbei?
Ja, zum Bodensee.
Zeige ich dir die Spots, ey. Ja. Wo man Meter plus Hecht rauszieht.
Jawohl.
Das ist nach wie vor der Rekord von unserer Truppe hier. Also.
Ja, das Witzige ist, man muss natürlich jetzt hier bei der Diskussion unterscheiden zwischen Angeln und Angeln, aber.
Also tatsächlich ein Meter plus Hecht.
Ja, ich verstehe schon. Dabei können wir es jetzt.
Tigerhai.
Ja, Tigerhai.
So heißt die Folge.
Ja, so heißt die Folge. Tigerhai, ja. Okay.
Alright, ja, Boys.
Vielen Dank.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, Jungs. War mir eine Ehre.
Wir freuen uns auf die nächste Saison.
Und auf die Sprachnachrichten.
Genau.
Miki, wir sehen uns.
Also,
grüß mir deinen Mitbewohner.
Mach ich. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.